Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jahresrückblick, zweiter Teil. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast hier von Chip and Charge zu dem Tennisjahr 2025. Wir wollen heute über deutsche Spielerinnen und deutsche Spieler sprechen und wir wollen natürlich unsere Awards vergeben und wir müssen über die Matches des Jahres und über unsere Voraussagen für das Jahr 2026 sprechen. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
So, wir haben jetzt anderthalb Stunden darüber gesprochen, wie das Jahr 2025 denn gelaufen ist. Wir wollen jetzt nochmal uns darum kümmern, wie das Jahr 2025 für die deutschen Frauen gelaufen ist. Und die deutschen Frauen, glaube ich, können wir sagen, können am Ende relativ zufrieden sein mit dem Jahr. Es waren magere letzte Jahre im Frauentennis. Man wusste, man hat so zwei, drei Talente, die nachkommen können mit Eva Lüß und Ella Seidel. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben ja Torben Bilz auch schon im Interview gehabt hier zum Jahr 2025, dass er nicht ganz unzufrieden ist mit diesem Jahr. Eva Lüß und Ella Seidel sollten auch nicht unzufrieden damit sein. Und bei Tatjana Maria und Laura Siegemund, die haben nochmal vielleicht das letzte große Ballyhoo gehabt.
Ja, wir können sagen, es lief besser als bei den Herren.
Ja.
Aber das ist jetzt keine bold prediction oder auch keine bold Feststellung, dass es besser lief. Und wir haben eben mit Lüß und Seidel zwei Aufsteigerinnen. Hätten wir jetzt nur Siegemund und Maria, dann glaube ich, sähe es auch einfach ein bisschen anders aus, weil die beiden in drei Jahren, vielleicht schon in zwei Jahren, kein wirklich relevanter Faktor mehr im Spitzentennis sein werden. Aber Lüß und Seidel haben nachgezogen, haben auch das geschafft, was anderen in den letzten Jahren so nicht unbedingt gelungen ist. Und es kommen ja sogar noch ein paar Jüngere nach, aber das könnt ihr dann wirklich gut bei deinem Interview mit Torben Bilz hören. Und ich denke, wir fokussieren uns ein bisschen auf die Top 200 Spielerinnen des DTB.
Das können wir auf jeden Fall tun. Lass uns über Eva Lüß sprechen und ihr Jahr 2025. Wir haben es im ersten Teil schon etwas angesprochen. Der Durchbruch für Eva Lüß kam mit den Australian Open. Sie war in der Quali ausgeschieden gegen Destiny Aeva, musste dann bis 10 Minuten vor ihrem Match gegen Kimberly Birrell warten, bis sie tatsächlich als Lucky Loserin reingekommen ist, gewann dann gegen Birrell, gegen Barbara Gracheva und gegen Jacqueline Christian. Das ist jetzt dann auch so eine Geschichte gewesen. Sie kam für Anna Kalinskaya in das Turnier rein und übernahm natürlich dann auch diesen gesetzten Platz von Anna Kalinskaya und hat das dann genutzt für sich. Sie ist dann gegen Iga Świątek ausgeschieden, aber das war so ein bisschen der Startpunkt zu einem wirklich guten Jahr für sie. Am Ende hat sie auf Rang 40 getragen in dieser Weltrangliste. Sie hatte zwischendurch nochmal ein, zwei gute Turniere. Zum Beispiel Cleveland hat sie das Viertelfinale erreicht, Peking das Viertelfinale erreicht mit einem richtig guten Turnier, wo sie unter anderem Elena Rybakina besiegt hat. Tokio dann nochmal das Achtelfinale erreicht, dort gegen Victoria Mboko ausgeschieden. Sie hat so ein paar Ergebnisse über das Jahr verteilt, die ihr auch so ein bisschen ein Polster schaffen würden für 2025. Ein, zwei Beobachtungen von mir. Ich fand, dass sie am Ende des Jahres immer noch so ein kleines bisschen selber die Außenseiterin gegeben hat, die jetzt gerade so diese großen Ziele erreicht. Ich glaube, sie darf mit einem etwas größeren Selbstbewusstsein rangehen, dass sie sich etabliert hat in dieser Top 60, Top 70 Blase des Tennis. Und ich glaube, dass sie, wie soll ich sagen, dass sie durchaus sich dran gewöhnen kann, auch größere Spielerinnen zu besiegen, weil mir ist der Jubel nach Siegen gegen Spielerinnen, die über ihr platziert sind, ist mir dann immer noch so ein ganz kleines bisschen zu positiv gewesen, wo ich gedacht habe, irgendwann muss das Selbstvertrauen kommen, diese Spielerinnen schlage ich und mit diesen Spielerinnen halte ich nicht nur mit und es ist keine große Überraschung für sie, für mich, diese Spielerinnen zu schlagen, sondern ich habe das Selbstbewusstsein, ich möchte gegen diese Spielerinnen gewinnen und das könnte 2026 dann vielleicht auch eines der Ziele sein für Eva Lüß.
Was glaubst du denn, wie viele Top 20 Spielerinnen sie geschlagen hat?
Ne, Milena Rybakina, glaube ich, keine, oder?
1-10 ist die Bilanz.
Ja,
also,
genau.
Da ist der Jubel, glaube ich, angebracht, weil wir können mal kurz gucken, was hat sie angestellt gegen die Top 20, Top 50 und Top 100. Also 1-10 gegen die Top 20, auch relativ chancenlos. Wenn wir jetzt dann die Top 20 Matches rausnehmen und nur 21 bis 50 angucken, ist die Bilanz 7-5. Und darüber hinaus ist die Bilanz dann 12-2. Also sie ist 12-2 gegen andere Top-100-Spielerinnen. Also da ist sie besser in diesem Jahr gewesen, aber sie ist chancenlos, weitestgehend chancenlos gegen die Spitze gewesen. Und es lässt sich sogar relativ leicht erklären, warum sie chancenlos gewesen ist. Wir können uns einmal angucken, Wie sind die Aufschlagsspiele gelaufen? Wie sind die Return-Spiele gelaufen? Wie hat sie ihre Break-Chancen genutzt? Sie ist bei den Aufschlagspunkten, da kann ich es jetzt nur für die Top 50 vergleichen, sie 46 von 50. In den Top 100 ist sie wahrscheinlich eher die 70, 75, vielleicht 80 oder so. Und sie ist auf beiden Seiten. Also sie ist im ersten und im zweiten schwach. Und bei den Returns ist sie 20 von 50. Also wenn man jetzt noch den Rest mit reinnimmt, ist sie wahrscheinlich eine Top 50 Return-Spielerin, wo sie in diesem Jahr sehr, sehr gut gewesen ist. Und da ist die Frage, bleibt das immer so, dann kann sie sich weiter oben etablieren. Bleibt es nicht, so wird es schwierig. Und das bei den genutzten Breakchancen, dass sie die Nummer 6 in der Welt. Sie nutzt über 50% ihrer Breakchancen. Und da an der Spitze stehen dann so die Swiateks und Goffs dieser Welt. Und wenn ihr das weiterhin gelingt, ja klar, dann bleibt sie da oben. Wenn ihr es nicht gelingt, kann sie relativ schnell weiter runterfallen, weil ihr eben die Waffen fehlen, um wirklich gegen die Spitze mitzuhalten. Da bräuchte sie entweder einen Top-Aufschlag oder noch ein bisschen mehr Power von der Grundlinie. Sonst, glaube ich, hat sie jetzt so den Bereich erreicht, in dem sie dann zu Hause wäre.
Ich glaube, dass der Aufschlag das ganz, ganz große Problem ist. Ich glaube nicht mal, dass die Power von der Grundlinie das größte Problem ist. Ich meine, dass sie eine wirklich gute Rückhand, eine gute Vorhand hat, dass sie den Ball auch gut beschleunigen kann. Dass aber der Aufschlag das Thema ist, was sie vielleicht nicht in höhere Ranking-Regionen vorrücken lässt. Wir haben Spielerinnen gehabt, Angelique Kerber ist ein prominentes Beispiel, die auch keinen guten Aufschlag hatte, aber dann mit einer überragenden Defensive in die Weltspitze vorgestoßen ist, dann auch auf Platz 1 der Weltrangliste gegangen ist und 3 Grand Slams gewonnen hat. Ich glaube, dass trotzdem bei Eva Lüss und dem Spiel, was wir heute sehen, dass der Aufschlag der Dealbreaker ist am Ende.
Also ohne wird es, glaube ich, unmöglich, wirklich noch viel, viel weiter nach oben zu kommen. Vielleicht kann sie 23 oder weiß ich sogar mal 19 erreichen, aber ich glaube, in wirklich hohe Bereiche geht es nicht, weil dafür ist dann der Return nicht überragend genug. Wir wissen auch, Goff hat Probleme, ist aber mal kurz die beste Return-Spielerin der Welt und mittlerweile mit ziemlichem Abstand vor Swiatek. Und der Aufschlag ist halt bei vielen da oben ein richtiger Faktor. Also da sind einige, die einfach einen sehr guten Aufschlag haben und gegen die sieht Lüss halt auch nicht gut aus. Und es reicht im Moment wirklich konstant gegen die Spielerin unter ihr, aber nicht gegen die über ihr. Und wenn sie weiter nach oben will, muss sie die Punkte bei den großen Turnieren holen. Weiß ich, muss sie im 500er gewinnen, muss sie bei Masters relativ regelmäßig in die Viertelfinals, muss sie bei einem Grand Slam mal ein Viertelfinale spielen. Dann kann nochmal ein ordentlicher Sprung nach oben kommen. Ich vermute allerdings, da steht der Aufschlag zumindest im Moment im Weg. Trotzdem, wir können sagen, sie war jetzt über Jahre dran an den Top 100. Jetzt hat sie den Sprung geschafft, hat sich da drin etabliert. Wenn jetzt nicht zu viel schief geht, dann glaube ich, wird sie nächstes Jahr auch irgendwo, weiß ich, zwischen 40 und 75 einlaufen. Ich sehe es halt noch nicht weit darüber.
Ella Seidel hat sich in diesem Jahr dann auch so ein ganz kleines bisschen erst an diesen Top 100 die Zähne ausgebissen, hat gute Ergebnisse gehabt am Anfang des Jahres, hat dann zum Beispiel in Cluj das Viertelfinale erreicht, wo sie dann gegen Neuösterreicherin Anastasia Potapova verloren hatte. Bei den Australian Open war sie vielleicht für sie auch etwas enttäuschend in der zweiten Runde in der Quali ausgeschieden. Und dann kam so dieser Teil, wo man sich über die ITF-Tour so ein bisschen nach vorne spielen muss. Und das hat sie geschafft. Dann hat sie sich in Wimbledon qualifiziert, unter anderem dann auch gegen Julie Niemeyer gewonnen. In der ersten Runde musste sie dann verletzt aufgeben gegen Jessica Buzas-Manero. Da ist sie umgeknickt am Rande des Platzes. Und das war bei ihrer ersten Wimbledon-Teilnahme. Und dann hat sie allerdings ihren Durchbruch gehabt beim Turnier in Cincinnati, wo sie das Achtelfinale erreicht hatte, wo sie unter anderem Emma Navarro und McCartney Kessler besiegen konnte. Verlor dann gegen Varvara Gracheva. Bei den US Open hat es dann auch noch nicht für die Quali gereicht. Und dann Seoul nochmal, Viertelfinale. Beatrice Haddad-Maia besiegt Jessica Poncher. Und das war der Vorstoß in die Top 100. Ella Seidel, wir hatten letztes Jahr bei unseren Prognosen, da können wir jetzt schon mal drauf hinweisen, ich hatte gesagt, Ella Seidel wird am Ende des Jahres die Nummer 1 im deutschen Frauentennis sein. Du hattest gesagt, Eva Lüss, du hast es in diesem Jahr gewonnen. Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren dann auch auf einen Zweikampf einstellen können zwischen Eva Lüss und Ella Seidel. Bei Seidel ist es so, sie hat einen besseren Aufschlag, meiner Meinung nach. Sie hat auch eine unglaublich gute Vorhand. Lars Übel, ihr Coach, hat dann auch gesagt in diesem Jahr, ja, wir müssen jetzt ein bisschen an der Variabilität arbeiten. Aber bei Ella Seidel sticht heraus, dass sie ein absolutes Arbeitstier ist und dass sie sehr ehrgeizig ist. Und ich glaube, dass wir von ihr noch einiges erwarten können. Und ich glaube auch, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren dann Richtung Top 50 gehen wird. Wie weit es danach geht, da ist die Luft sehr dünn. Das kann ich bislang noch nicht sagen. Aber ich glaube, meiner Meinung nach ist sie vom Talent her eine klare Top 50-Spielerin.
Es deuten viele Zeichen darauf hin, mit einer Ausnahme. Und zwar hat sie in den Top 100 einen der schwächsten Returns. Und da gehen die Statistiken wirklich, egal was das Level ist, sind die nicht gut genug. Und nur vom Aufschlag abhängen, das kann einen in bestimmte Level bringen. Das kann einen, das wissen wir, auch Richtung Top 10 bringen. Aber dann muss man schon wirklich herausragend gut sein beim Aufschlag. Das ist sie nicht. Sie ist gut, aber nicht herausragend gut. Und beim Return ist sie zu schwach. Und wir wissen, sie ist auch keine, die sich jetzt super filigran bewegt, keine mit einer fantastischen Beinarbeit. Und das hängt ja häufig durchaus ein bisschen zusammen. Wie bin ich in der Lage, mich in Returns reinzubewegen? Wie bewege ich mich generell oder wie antizipiere ich generell? Und da sehe ich schon noch ein paar Problemchen. Du hast gesagt, sie ist eine, die sich da oben wird etablieren können. Sie hat da auf jeden Fall Zeichen für in diesem Jahr gesetzt. Sie hat eine positive Bilanz gegen die Top 50, eine klar positive Bilanz gegen die Top 100, auch besser, als es jeweils der Fall war bei Luz. Aber die Frage ist halt, wie sehr wird ihr der Return im Weg stehen und kann sie da noch was machen? Wenn sie was machen kann, dann glaube ich, ist sie eher eine Top 20-Kandidatin als Luz. Wenn sie es nicht kann, dann muss sie sich überlegen, wie sie ihr Spiel halt so aufbaut, dass es vor allem um den Aufschlag herum funktioniert.
Eva Luz und Ella Seidel, also die Spielerinnen, mit denen wir in den nächsten Jahren dann auch weiter rechnen können. Sie beide sind noch jung. Spielerinnen, die auf der Zielgeraden bzw. im Herbst ihrer Karriere sind, haben dieses Jahr allerdings nochmal zu richtig großen Schlägen ausgeholt und das sind Tatjana Maria und Laura Siegemund. Laura Siegemund, die sich eigentlich seit 3 Jahren auf ihr Doppel konzentrieren möchte, hat in diesem Jahr gar kein großes Doppeljahr gehabt, allerdings im Einzel hat sie nochmal so richtig abgeliefert, ist Top 50 Spielerin nach wie vor, hat dieses Viertelfinale in Wimbledon gehabt und hat insgesamt immer mal wieder gute Siege gehabt. Und Tatjana Maria, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, oder im ersten Teil haben wir schon darüber gesprochen, dass sie im Queens Club diesen Titel errungen hat. Es ist nach wie vor meiner Meinung nach erstaunlich, dass dann auch mit dem Tennis, das die beiden spielen, das ja nun wirklich kein straightes Tennis ist, bei beiden nicht, dass sie nach wie vor in der Weltspitze mithalten können, dass sie zwischendurch nochmal zu diesen großen Siegen in der Lage sind. Natürlich ist das dann auf Rasen gewesen, für Maria und für Siegemund dann auch. Aber was sie aus ihrer Karriere spät dann noch machen, das ist absolut erstaunlich und bemerkenswert und bewundernswert dann auch.
Ja, und sie haben es auch ein bisschen unterschiedlich gemacht. Also Siegemund hat sehr effizient Punkte geholt. Die hatten in diesem Jahr nur 44 Matches gespielt. Im Vergleich, Luz, Maria, Seidel haben alle so 60 bis 70 Matches gespielt. Das ist also ein großer Unterschied. Bilanz ist am Ende bei Siegemund auch 22-22, aber die 22 Siege haben sie ausgezahlt. Also sie ist diejenige im deutschen Tennis, die wirklich gut ausgesehen hat gegen Top-20-Spielerinnen, hat mehr alleine geholt, als die anderen zusammengeholt haben, als Schneider, Andreeva, Kies besiegt. Sie hat 14-9 Bilanz auf Rasen gehabt, also auch nur 8 Siege abseits vom Rasen, 14-9 seit dem Rasen, sowas. Also da hat sie nochmal ordentlich aufgedreht, der erste Teil des Jahres lief nämlich nicht so gut, aber diese 14 Siege haben sich halt total ausgezahlt. Und das lag natürlich am Viertelfinale in Wimbledon, aber es lag auch daran, wie sie sonst ihre Turniere gestaltet hat. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil es, wenn man so wenig Matches spielt, auch schnell schief gehen kann. Aber sie holt halt sehr, sehr viel raus. Und Maria muss viel mehr arbeiten für ihre Punkte. Die hat 60 Matches bestritten. Die hat 4 Siege gegen die Top 20. Die waren allerdings alle in Queens. Hat auch nur in Queens gegen Top 50 Spielerinnen gewonnen. Mhm. Hat nur ein paar wenige Siege gegen Top 100 Spielerinnen geholt. Hat im letzten Jahr noch auf den 125ern ziemlich brilliert. Da kam dieses Jahr auch nicht viel abseits von Newport. Also die hängt von ihren Queens- und Newport-Punkten ab und ist außerhalb von Queens keine Gefahr gewesen für die Top 50. Das sah halt bei Siegemund anders aus. Ist die Frage, welche Strategie trägt länger? Wir werden es wahrscheinlich im nächsten Jahr herausfinden.
Ja, und Tatjana Maria hat gesagt, dass sie noch nicht abtreten möchte, dass sie gerne noch mit ihrer Tochter doppelt spielen möchte. Also die werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen erleben. Wie es bei Laura Siegemund weitergeht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie lässt sich nicht ganz so in die Karten schauen, aber sie hat gesagt, dass sie sich körperlich wohl selten so wohl gefühlt hat wie in diesem Jahr und dass sie da auf jeden Fall noch so lange weitermacht, wie sie Spaß hat. Und wenn man in den Top 50 steht, gibt es keinen Grund, wenn man in irgendeiner Weise körperlich noch dabei ist, da aufzuhören. Es sei denn, das ist eine komplette Motivationslosigkeit oder man möchte sagen, okay, ich mag einfach nicht mehr. Das sind die vier Top-100-Spielerinnen, die im Moment in Deutschland dabei sind, die da auch bei den Australian Open mit im Hauptfeld stehen. Dahinter ist dann eine Reihe von ja, bekannten Namen. Tamara Korpatsch hat sich in dieser Woche dann wieder Richtung Top-130 vorgearbeitet, hat in Angers ein Finale erreicht bei einem WTA-Challenger. Annalena Friedsam arbeitet sich auch wieder langsam zurück nach Verletzungen, hat hier in Angers das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Tamara Korpatsch verloren, ist jetzt auf Platz 170 in der Weltrangliste. Ja, und danach wird es dann dünne. Julie Niemeyer haben wir seit Monaten nicht mehr gesehen, außer bei den Billie Jean King Cup Playoffs, wo sie eine eher schlechte Figur abgegeben hat, wo sie dann auch hinterher gesagt hatte, ich hatte seit Wochen eigentlich schon meine Saison beendet, hat dann auch davon gesprochen, dass sie an einer chronischen Erkrankung leidet und dass das ihr schwierigstes Jahr war. Noumanoa Akugur und Nastassja Schunk kommen noch nicht so richtig durch. Es ist jetzt so ein bisschen Hoffnung da, was den Nachwuchs angeht, mit Eva Bennemann, mit Ida Wopka, mit Maria Latam, mit Julia Stusek etc. Das wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie sich das auszahlen wird. Hinter den vier Top-100-Spielerinnen ist es momentan arg dünn, was das Welttennis angeht.
Ja, vor allem wenn man guckt, Korpatsch leistet tolle Arbeit auf den Challenger-Turnieren seit Jahren, aber Top 100 sind für sie ein Erfolg. Ich glaube auch nicht, dass viel weiter für sie gehen wird. Ziel ist sicherlich Teilnahme bei Grand-Slam-Turnieren. Die hat super krass geackert seit September, 24-9 Bilanz. Also 10 seit heute, 34 Matches. Also das ist extrem viel, könnte zu den meisten im Welttennis gehören. Friedsam, Bartel im Moment oder wahrscheinlich jetzt auch langfristig lassen die eher die Karriere ein bisschen ausklingen, ohne den beiden zu nahe zu treten. Niemeyer hast du schon angesprochen, muss man gucken. Die hat nur 35 Matches in diesem Jahr gespielt, 11 davon gewonnen. Akugwe ist natürlich interessant. Die hat viel, viel, viel mehr Matches gespielt. Die hat fast 70 Matches gespielt und hat jetzt auch nochmal aufgedreht im Herbst. Aber dann guckt man so ein bisschen, wie sieht ihre Bilanz gegen Top-100-Spielerinnen in ihrer Karriere aus, und die steht bei 3-11. Und man kommt nicht in die Top 100, wenn man nicht regelmäßig Top 100 Spielerinnen schlägt, egal auf welchem Level. Und 3-11 ist relativ blass. Und das heißt für sie, erster Zielpunkt ist natürlich in die Qualis bei den Grand Slam Turnieren reinkommen und dann Matches gegen Top 100 Spielerinnen bekommen und die dann besiegen. Und sie hat seit Hamburg damals im Finale keine Top 100 Spielerin mehr besiegt. Mhm. In diesem Jahr eine Bilanz 0-3, im letzten Jahr 0-5. Sie kriegt nicht viele Chancen und schlägt sie dann nicht. Und da ist noch einiges, glaube ich, an Arbeit. Athletisch absolut möglich, hat auch, finde ich, gar keine schlechte Technik, aber es passt noch nicht so richtig zusammen von dem, was ich bisher gesehen habe. Und bin gespannt, ob sie eine ist, wo wir in einem Jahr darüber sprechen, dass besser gelaufen ist, weil die letzten 2-3 Jahre waren relativ gespiegelt voneinander.
Bei Noa Akugur und Nastassja Schunk bin ich seit 2 Jahren eigentlich davon überzeugt. Nastassja Schunk, das muss ich noch einmal anmerken, im Interview mit Torben Belz habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, dass sie letztes Jahr verletzt war. Es ist schon ein bisschen länger her, dass sie diese schwere Verletzung hatte. Ich war so überzeugt von beiden Spielerinnen, weil sie eine ähnliche Technik haben, beziehungsweise weil sie einen ähnlichen Spielstil haben. Linkshänderinnen, beide mit einer starken Vorhand, beide mit einem ordentlichen Aufschlag eigentlich. Ich bin bei Noa Akugur noch tatsächlich ein bisschen am Rätseln, weil ich kaum von jemandem im deutschen Tennis so überzeugt war. Die wird auf jeden Fall eine Top-100-Spielerin, vielleicht auch noch mehr, weil sie mit ihrer Vorhand einfach Winner um Winner schlagen kann. Und dann habe ich auch viele Matches von ihr in diesem Jahr gesehen und ich frage mich, woran es liegt, dass es noch nicht so richtig durchgegangen ist. Sie hat jetzt im Herbst aufgedreht, du hast es gesagt, sie ist jetzt bei Benjamin Ebrahim Sadeh, aber da will ich auch noch ein Jahr warten, bevor ich da in irgendeiner Weise ein abschließendes Urteil fälle, weil ich bin nach wie vor überzeugt von den Fähigkeiten von Noumanoa Akugur und bin nach wie vor erstaunt, dass es noch nicht weitergegangen ist für sie. Aber du hast es gesagt, die Top-100-Spielerin muss sie dann auch besiegen. Und wie gesagt,
sie muss gegen sie spielen.
Ja, genau. Ja.
Also 14 Matches in der Karriere gegen Top-100-Spielerin ist nicht viel.
Mhm. Es gibt positive Zeichen, das können wir dann wirklich noch sagen, aus dem Nachwuchs. Eva Bennemann und Janja Jennikova haben dieses Jahr French Open Doppel gewonnen bei den Juniorinnen. Mariella Tam hat für gute Ergebnisse gesorgt. Ida Wopka ist noch ein bisschen jünger. Auch die ist schon auf der Weltrangliste aufgetaucht. Wir haben Tessa Brockmann, die bei den Billie Jean King Cup Playoffs schon mit dabei war und als Ersatzspielerin mit dabei war. Da sind Spielerinnen dabei, die in den nächsten Jahren den Durchbruch erreichen können. Aber, das muss man dann auch sagen, momentan ist es alles ein ganz kleines bisschen dünner, abseits von den 4 Top-Spielerinnen, die wir im Moment in den Top 100 haben. Das war der Teil zu den Deutschen Tennisfrauen, wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die deutschen Tennismänner sprechen. Da ist hinter Alexander Zverev dieses Jahr auch relativ viel dünne Luft gewesen. Das gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk und unserem großen Jahresrückblick auf 2025.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Alexander Zverevs Saison 2025 ist, glaube ich, an dem Moment so ein bisschen aus den Schuhen gegangen und aus dem Gleis gegangen, als er den Flug nach Südamerika angetreten hat. Ich behaupte bis heute, dass das ein großer Fehler war, diese Südamerika-Reise für ihn. Er hat dann immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Er ist nicht jünger geworden. Das können wir überraschenderweise dann auch noch feststellen. Er ist seit diesem Jahr 28. Der Körper meldet sich so langsam. Er ist ein absoluter Vielspieler. Er hat selber gesagt, diese Saison war nicht gut für ihn. Am Ende ist er auf Platz 3. Aber er profitiert sehr davon, dass er die Punkte am Anfang des Jahres durch die Australian Open, durch das Finale erreicht hat. Ansonsten würde er genau in diesem Pack dabei sein mit den anderen Spielern, mit Felix Auger-Aliassime, mit Taylor Fritz, mit Alex de Minaur und Lorenzo Musetti und wäre hinter Novak Djokovic. Dieses Jahr 2025, glaube ich, möchte auch Alexander Zverev schnell vergessen. Es gab nur wenige Highlights. Das Turnier in München war für ihn dann wahrscheinlich das Highlight.
Ja, und er ist überall durch die Bank ein bisschen schwächer geworden, wenn man sich so die Zahlen anguckt. Also so bei allem abgerutscht von 3, 4, 5 hin zu vielleicht 7, 8, 9, 10 oder noch ein bisschen weiter runter. Und hat ein Problem gegen Top-10-Spieler in diesem Jahr gehabt. Klar, auch gegen Sinner und Alcaraz, aber 4 zu 11, die Bilanz, das ist natürlich für eine Nummer 3 der Weltrangliste nicht viel. Das ist auch, warum er sicherlich eine der schwächeren Nummer 3 ist in den letzten 2 Jahrzehnten oder so. Besser sieht es dann aus gegen die Spieler außerhalb der Top 10, aber da ist nicht viel gelaufen. Und wenn man dann so ein bisschen reinguckt, wo steht er so in den Ranglisten nur bei den Aufschlagspunkten und Returnpunkten. Aufschlagspunkte immer noch Nummer 6. Er war schon mal höher, aber ist natürlich noch vollkommen okay. Bei den Returns ist er in den Top 50 nur noch die Nummer 17. Holen wir die anderen dazu, ist er vielleicht eher so zwischen 20 und 25. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Faktor. Der Körper baut langsam ein bisschen ab, so wirkt. Kann natürlich sein, dass er jetzt ein total gutes oder verletzungsfreies Jahr in 2026 spielt, aber er hat wieder 82 Matches gespielt. Irgendwann lässt selbst der beste Körper nach und abseits der krassen Verletzung damals von Zverev hat er wirklich einen Körper, auf den er sich verlassen kann. Er tut da sicherlich viel für, aber er kann sich darauf verlassen. Aber der Return, glaube ich, der könnte ihm Kopfschmerzen bereiten, weil dann steigt natürlich die Abhängigkeit vom eigenen Aufschlag und das wird er nicht wollen, weil er halt auch viel aus der Defensive in seiner Karriere gelebt hat, viel dadurch, dass er seine Rückhand immer wieder ins Spiel bekommen hat, aber auch dadurch, dass sein Return gut war. Und er ist immer noch gut, aber im Moment eigentlich nicht gut genug, um so weit oben zu stehen. Und wenn er jetzt eben ein Australian Open, sagen wir nur das Viertelfinale statt das Halbfinale erreicht, dann wird er eben wirklich in diese Gruppe zurückfallen. Wir können jetzt Djokovic rausnehmen, weil er einfach so ein Sonderfall ist. Aber da sind dann abseits von Djokovic in den Top 2 so 4, 5, 6 Spieler, die ungefähr auf einem Niveau unterwegs sind. Und da ist Zverev auch statistisch im Moment drin.
Alexander Zverev, bin sehr gespannt auf das Jahr 2026 von Alexander Zverev, gerade allein was das Gesundheitliche angeht und ob er sich dann, du hast es gerade gesagt, er ist Vielspieler, ob er sich dann vielleicht so ein kleines bisschen dann auch mal den Turnierplan anpasst. Die erste Möglichkeit ist tatsächlich im Februar vielleicht nur Rotterdam zu spielen oder nur Dubai zu spielen, um dann nach Indian Wells zu fahren, weil so viele Punkte hat er nicht zu verteidigen aus diesem Jahr mit dem Südamerika, mit der Südamerika-Tour, um einfach da vielleicht so ein kleines bisschen ökonomischer zu arbeiten, weil, wie gesagt, 80 Matches pro Jahr, er ist der absolute Vielspieler der Saison, das wird nicht mehr so häufig gut gehen und er wird im April 29 Jahre alt. Er kommt dann jetzt auch langsam auf die 30 zu und da bin ich sehr gespannt, wie er dann sein Jahr 2026 dann einteilen wird. Ein Spieler, der positive Schlagzeilen in diesem Jahr gemacht hat, ist Daniel Altmaier gewesen. Altmaier hat in den letzten Jahren schon immer mal wieder angedeutet, was er kann, allerdings immer auf Sandplatz. Und in diesem Jahr sind Hartplatzergebnisse dazu gekommen. Das führte dazu, dass er am Ende jetzt auf Platz 46 in der Weltrangliste ist. Das ist die höchste Platzierung. Er hatte sich Anfang der Saison das Ziel gesetzt, am Ende so gut zu stehen, dass er gesetzt sein wird bei den Australian Open. Das hat nicht geklappt. Aber ich finde, er hat seine Leistung stabilisiert und hat einige gute Ergebnisse, zum Beispiel das Viertelfinale in Rotterdam gehabt, die ihn dazu gebracht haben, hier dann auch diesen Platz 46 da zu erreichen. Und das war insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Saison für Daniel Altmaier.
Ja, ich hatte auch gedacht, das würde sich in den Zahlen mehr zeigen. Hat es aber nicht. Wenn man jetzt drauf guckt auf die letzten 4 Jahre von Altmaier, einfach nur die Matchbilanz, dann war es vor 4 Jahren 33-31, dann 32-31, dann 30-34 und jetzt 34-35. Gefühlt ist er eigentlich besser geworden, aber von den Zahlen her ist es nicht unbedingt der Fall. Aber wie du gesagt hast, er hat mehr auf Hartplätzen gespielt und es werden mehr Punkte auf Hartplätzen verteilt. Hatte letztes Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, eine Bilanz von 11-14 auf Hartplätzen. Dieses Jahr war es 20-24. Mhm. Das macht halt einen Unterschied. Er hat dann in der zweiten Jahreshälfte quasi nicht mehr auf Sand gespielt. Das ist natürlich wirklich einfach gut für ihn und sein Punktekonto. Er hat ein paar spektakuläre Siege gehabt, also 4-9 gegen die Top 20, unter anderem natürlich bei den French Open die Highlights gesetzt. Und seine Aufschlag und Return, da sticht nichts heraus. Die sind beide irgendwo in der Mitte der Top 100. Nichts, was einen jetzt irgendwie total überzeugen würde, sondern es waren einfach die wichtigen und großen Matches, die er gewonnen hat und wo er überzeugt hat. Und ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert, wie man denken würde.
Auch da noch die Anekdote. Ich habe das Match gegen Stefanos Tsitsipas bei den US Open kommentiert und das war eins der besten Matches, das ich in diesem Jahr kommentiert habe. Eins der unterhaltsamsten Matches, das ich in diesem Jahr kommentiert habe. Das war großartig. Und dann mit dem Ball, den Tsitsipas, wo er Altmaier abgeschossen hat, der ja gesagt hat, du sollst dich nicht wundern hier, wenn ich dich abschieße. Ich weiß gar nicht, was der Vorfall davor überhaupt war, aber Tsitsipas hat sich über Nichtigkeiten aufgeregt.
Entschuldigt, weil er eine Netzkante irgendwie getroffen hatte oder so.
Ja, auf jeden Fall war es eine Nichtigkeit und Tsitsipas hat sich dann am Ende nicht dafür entschuldigt, beziehungsweise hat dann auch ein bisschen böses Blut da gehabt, aber Altmaier hat sich da sehr gut aus der Affäre gezogen und das war auf jeden Fall eins der lustigeren Matches dieses Jahr. Und wie gesagt, auf Hartplatz hat er so langsam Fuß gefasst, er hat ein großes Team um sich rum. Das ist sehr interessant und sehr spannend zu beobachten und ich bin sehr gespannt, wie er dann ins Jahr 2026 dann reingehen wird. Unsere beiden Altmeister, Jan-Lennard Struff und Jannik Hanfmann, hatten schwierige Saisons. Die haben am Ende des Jahres haben sie nochmal wirklich richtig Gas gegeben. Und Jan-Lennard Struff alleine mit seinem Achtelfinale bei den US Open, als er dann auch wieder die Top 100 erreicht hat und jetzt ganz sicher bei den Australian Open im Hauptfeld sein wird, die haben ihm dann nochmal die Freude, glaube ich, auch zurückgebracht. Er sah zwischendurch so ein kleines bisschen wie ein Ritter der traurigen Gestalt aus. Und bei Jannik Hanfmann, auch der hatte Probleme zwischendurch, nicht die Ergebnisse gehabt, am Ende ganz knapp die Top 100 nicht erreicht und wahrscheinlich muss er in die Quali bei den Australian Open, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber er wird wahrscheinlich rein müssen in diese Qualifikation. Für beide ein eher kompliziertes Jahr.
Ja, und beide hatten Spurts drin, die es dann so ein bisschen gerettet haben. Bei Struff kann man sagen, er ist von den Leistungen her schwächer geworden. Ist jetzt natürlich die Frage, ist er dauerhaft schwächer geworden? Also er hat beim Aufschlag den gewonnenen Punkten so 2-3% nachgelassen. Hört sich nicht nach viel an, ist aber ein Riesenunterschied. Hatte letztes Jahr auch über die gesamte Saison 51,2% der Punkte gewonnen. Das ist sehr hoch, wie die absolute Spitze. Also ich glaube, Sinn hat einen Rekord mit 56 aufgestellt. Das hatte vorher noch niemand geschafft. Vielleicht so 30, 40 Spieler schaffen mehr als 50% der Punkte zu gewinnen. Er war klar im letzten Jahr drüber, ist unter diese Marke gefallen. Wie gesagt, sein Aufschlag hat nachgelassen, der Return ist zumindest nicht besser geworden. Er hat ein paar große Siege gehabt. Er hat Tiafoe besiegt, Rune besiegt, Khachanov besiegt. Aber er hat sich schwer getan, sonst gegen Top 50 Spieler, hat nochmal aufgedreht von Wimbledon bis Lyon, 23-10 Matches gewonnen. Aber ich würde sagen, bei ihm schwebt über allem halt der Davis Cup, der nicht so gelaufen ist, wie er sich das sicherlich vorgestellt hat. Es war die große Chance, eigentlich hat alles andere geklappt, er hat seine beiden Matches verloren, das kann passieren. Trotzdem ist es natürlich für ihn bitter, weil er so viel Davis Cup gespielt hat und es dann in dem Moment nicht geklappt hat. Und ich würde sagen, das ist so was von Struffs Saison bleibt. Die beiden Niederlagen muss man schon sagen.
Die bleiben auf jeden Fall hängen bei ihm. Jan-Lennard Struff wird glaube ich, ein bisschen dran zu schlucken haben. Vor allem, weil er ja auch immer sehr stolz drauf war, wie er bei diesem Mannschaftswettbewerb abliefert. Und es wussten immer alle, wie er beim Davis Cup abliefert. Und dass er da dieses Jahr dann nicht dazu beitragen konnte, dass man ins Finale kommt, ich glaube, da hat er schon auch schwer dran zu knabbern.
Ja, absolut. Und wir können jetzt nochmal zu Hanfmann gucken. Der war ja auch die mögliche Alternative zu Struff, dass er spielen würde. Der hat einen tollen Herbst hingelegt oder tollen Sommer und Herbst. Hat seit Wimbledon 40 Matches bestritten, 29 davon gewonnen. Er hat auf Hartplätzen gut gespielt, besser als in der Vergangenheit. War ein Vielspieler, hat jetzt allerdings keine ganz großen Siege gehabt. Man erinnert sich an das Match gegen Djokovic, hat er verloren, wie alle anderen Top 20 Matches. Hat ein paar Matches gegen die Top 50 gewonnen, aber am Ende auch nur 4. Und das erklärt dann so ein bisschen, warum er um die 100 einläuft. Und er sollte jetzt eine ganz gute Chance haben, nächstes Jahr zumindest French Open und Wimbledon zu spielen, weil viele der Punkte eben in der zweiten Jahreshälfte waren. Aber die Frage ist natürlich, kann es jetzt nochmal richtig nach oben gehen? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, er ist eher so einer für 80 bis 120. Und sollte jetzt nochmal gute Chancen haben auf die Hauptfelder in Paris und London. Und dann gucken wir mal, wo er in einem Jahr steht.
Er hat einen neuen Coach, Peter Popovic. Und Andrea Petkovic hat gesagt, weil Peter Popovic mal auch ihr Trainer war, sie sagte, er habe sie gefragt, ob das was sein kann, diese Zusammenarbeit zwischen Popovic und Hanfmann, weil die beiden halt vorher zusammengearbeitet hat. Und sie hat gesagt, eigentlich passt das wie Arsch auf Eimer, weil Popovic hat ein ähnliches Spiel wie Jannik Hanfmann. Dieser gute Aufschlag, eine gute Vorhand, etwas flachere Rückhand. Und sie sagte, das müsste eigentlich super passen. Und die ersten Ergebnisse von Popovic und Hanfmann waren ja sehr positiv. Und ich bin auch da sehr gespannt, wie das Jahr 2025 ablaufen wird. Ansonsten gab es Diego de Duras Sieg in München gegen einen verletzten Denis Shapovalov mit dem vielleicht etwas kuriosesten Jubeln und vielleicht im kleinen Fremdschämen-Moment des Jahres 2025. Ich möchte aber ganz gerne nochmal gerade über Justin Engel sprechen, der von den ganz Jungen im Moment am weitesten scheint. Er wird bei der Qualifikation für die Australian Open dabei sein. Er hat sich für 2026 das Ziel der Top 100 ausgearbeitet. Er hat meiner Meinung nach alle Anlagen, um diese Top 100 zu erreichen. Ich bin sehr gespannt, wie 2026 für ihn ablaufen wird. Er hatte noch so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen Probleme, aber auf dieser Challenger-Tour bekommt er schon noch Gegner, wo er mangels Erfahrung dann zwischendurch ins Messer reinläuft. Da bin ich sehr gespannt, wie da der Erfahrungsfortschritt bei ihm laufen wird.
Ich habe ihm ein anderes Ziel aufgeschrieben, als er sich ausgegeben hat. Ich habe mal hingeschrieben, Ziel Next Gen Finals. Ich glaube, das ist im Bereich des Möglichen. Vor allem, wenn es so ein Jahr wird wie in diesem, wo auch noch Spieler um die 140, 150, 160 in der Weltrangliste da reinkommen. Da hätte er sogar reinkommen können, hätten jetzt nicht noch ein bisschen aufgedreht und Jakob Menschik sich gemeldet. Und ansonsten kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Er hat wenig Erfahrung bisher gesammelt gegen Top 50 Spieler, gerade mal 3 Matches gehabt. Gegen die Top 100 hält er mit, 4-5 Bilanz, also das ist ordentlich. Aber die Arbeit ist jetzt halt wirklich die wegzuarbeiten, die irgendwo zwischen 100 und 300 in der Weltrangliste stehen. Und zwar irgendwie so eine Quote von 70% haben, dann schafft man normalerweise den Sprung in die Top 100. Und das heißt dann halt bei den meisten Challengern Halbfinale erreichen, auch mal so ein Ding gewinnen. Und ich glaube, das ist die ziemlich klare Aufgabe fürs nächste Jahr, neben dem Besserwerden, dass er genau das schafft.
Ansonsten, ich werde nächste Woche gibt es nochmal einen Podcast mit Michael Kohlmann, dem Bundestrainer der Herren. Da werden wir dann natürlich auch nochmal über die deutschen Herren sprechen. Ansonsten gab es das ein oder andere okay Ergebnis für deutsche Spieler. Spieler wie, ich sag mal, Henry Squire sind aus den Top 200 rausgefallen. Wir haben auch Rudi Mollecker nicht mehr, der in den Top 200 vorhanden ist. Cedric Marcel Stäbe ist gerade nach langer Verletzung wieder aufgetaucht auf der Bühne. Ansonsten ist es da auch sehr dünne. Auch da muss der Blick auf den Nachwuchs gebracht werden, weil Max Schönhaus hat eine überragende Saison gespielt. Finale bei den French Open im Juniorenbereich, Halbfinale in Wimbledon, hat dann am Ende des Jahres auch noch die ITF Junior Finals gewonnen, auch wenn nicht alle dabei waren, die bei den Juniorenwettbewerben vorher dabei waren. Wir haben Nils McDonald, der völlig überraschend die French Open gewonnen hat. Wir haben Diego de Dura und Justin Engel in der Alterskohorte. Wir haben auch noch Jamie McKenzie. Da sind einige Spieler dabei, die jetzt in den nächsten Jahren auf die Herrentour kommen werden. Und gerade Nils McDonald und Max Schönhaus, die sind jetzt unter den Top 10 gewesen in der Juniorenweltrangliste, kommen jetzt raus, müssen jetzt auf die Seniorentour, werden aber durch das Accelerator-Programm auch Wildcards für Challenger bekommen. Das war eine ganz wichtige Nummer, die beide jetzt noch gebracht haben. Und auch da kann man gespannt sein, wie die ersten Schritte dann auf der Herrentour abliefern werden. Bei Max Schönhaus, die ersten 35.000er ITF-Turniere sind ganz vielversprechend gelaufen.
Da kennst du dich einfach viel, viel besser aus. Ich würde noch einen Namen in die Runde werfen, weil wir noch nicht erwähnt haben, Dominik Köpfer war sich das ganze Jahr verletzt, soll von dem, was ich gelesen habe, wiederkommen. Gucken wir mal, wie das läuft. Aber das ist sicherlich noch jemand, der zu der Gruppe da oben zustoßen könnte, die ja nun auch wirklich nicht jünger geworden ist, abseits von Daniel Altmaier. Können Marco Toppo noch erwähnen in den Top 250. Weiß nicht, wie viel weiter er noch nach oben kommen kann. Aber ja, ansonsten geht der Blick wahrscheinlich schon auf die Jungen. Und die Frage, ob ein oder zwei oder drei von denen ist, weiß ich, zumindest erstmal in die Top 100, Top 50 schaffen.
Bei Dominik Köpfer ist es geradezu tragisch, immer wenn er fit war, hat er fast Top 50 Tennis durchgehend gespielt und hat sich sofort eigentlich wieder nach oben gespielt, aber er war halt in den letzten Jahren wirklich ganz selten wirklich fit und das ist eine Geschichte, die man niemandem gönnt, auch niemandem, der nicht im gleichen Land geboren ist wie wir. Bei Dominik Köpfer ist es so eine Geschichte, er hat immer sehr schnell Form gefunden, wenn er wieder zurückgekommen ist. Leider macht der Körper nicht so mit, wie er das gerne möchte. Und da sind wir, drücken wir die Daumen, was 2026 für Dominik Köpfer angeht. Er wird mit Projected Rankings antreten können. Da bin ich mal gespannt, ob er für die Australian Open schon meldet. Das waren die deutschen Herren, die in diesem Jahr gespielt haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir auf den großen Awards-Teil kommen. Dann werden wir über die Matches des Jahres sprechen und über unsere Predictions. Wir lösen die aus dem Jahr 2024 auf und wir werden wir werden uns über Predictions für das Jahr 2026 unterhalten. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk. Dritter und letzter Teil, vierter und letzter Teil dieses Podcasts. Der erste Teil war das Wusstet ihr noch? Und der zweite Teil war die deutschen Spielerinnen, die dieses Jahr gespielt haben, die deutschen Herren. Der dritte Teil. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir an Zahlen und Fakten etc. haben. Und ich würde gerne bei den Awards beginnen. Und ich würde gerne über den Spieler des Jahres sprechen. Und ich mache jetzt mal die Aufgabe. Ich glaube, wir haben Spieler des Jahres sind Co-Vorsitzende mit Sinner und Alcaraz. Wer ist der Spieler für dich des Jahres nach Sinner und Alcaraz?
Ich verteile hier immer bei mir Gold, Silber und Bronze. ich habe allerdings Gold an Alcaraz gegeben. Können wir gleich drüber reden, ja, Warum ich ihn vor Sinner gesehen habe. Bronze habe ich am Ende doch an Djokovic gegeben. Trotz einer jetzt nicht so spannenden Saison, aber dann gucke ich hier halt hin und er hat halt bei 4 Grand Slams 4 Halbfinals geholt. Da waren die anderen doch ein gutes Stück von entfernt. Er hat einen Sieg immerhin gegen Sinner und Alcaraz geschafft bei den Australian Open. Da hat er Alcaraz geschlagen, hat in dieser Saison kurioserweise nur 7 Top-10-Matches bestritten. Er hat ja früher fast nur Top-10-Matches gefühlt bestritten. Und klar, man könnte da jetzt irgendwelche reinheben, die vielleicht die interessantere Saison hatten, die spannendere Saison hatten, die relevanter für die Zukunft sind. Und hätte jetzt Draper 3 Monate länger gespielt, vielleicht hätte ich ihn genommen. Aber man muss schon sagen, Djokovic ist wahrscheinlich der drittwahrscheinlichste, einen Grand Slam im Moment zu gewinnen. Und da habe ich ihm jetzt hier die Bronzemedaille gegeben.
Ja, die Bronzemedaille habe ich auch ganz klar für Novak Djokovic. Das ist so, wenn man so einen 50 Kilometer Langlauf hat, ich muss so ein bisschen an die 80er und 90er Jahre denken, als dieses Event bei den Herren immer für mich dann auch ganz wichtig war. Zwei sind vorneweg und leisten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das sind Sinner und Alcaraz. Dahinter kommt Novak Djokovic, der nach vorne nicht mehr so richtig nach vorne durchstoßen kann, der zu viel Platz zwischen sich und Platz 1 und 2 hat, aber der den Rest des Feldes komplett im Griff hat und immer wieder das Tempo anziehen kann und dann müssen die anderen wieder zurück oder abreißen lassen. Und das ist für mich Novak Djokovic. Und Novak Djokovic ist für mich dann der Spieler Nummer 3 dieses Jahr. Aber warum hast du Alcaraz vor Sinner?
Also man muss erst mal sagen, Alcaraz hat unter Umständen die für ihn schon fast bestmögliche Saison gespielt. Er hat eine klare Steigerung bei den gewonnenen Matches hinbekommen, hat 80 Matches in diesem Jahr gespielt. Letztes Jahr waren es 67, er hat 71 der 80 Matches gewonnen. Letztes Jahr waren es noch 54, hat 8 Titel geholt. Allerdings wahrscheinlich auch, weil Sinner eben 3 Monate nicht gespielt hat und dann erstmal kein Faktor auf dem Sand war. Er hat super gegen die Top 10 ausgesehen, 17-4. Da stand Sinner zum Beispiel bei 19-4, aber nur 4-mal verloren und alle 4-mal gegen Alcaraz. Und ich glaube, Sinner hat halt, oder sagen wir so, Sinner ist für mich immer noch der konstanteste Spieler, unter Umständen auch der beste Spieler. Aber ich finde, Alcaraz hat einen solchen Sprung nochmal in diesem Jahr hingelegt, dass er alleine ob der 8 Titel und dieser eben über 70 gewonnenen Matches für mich der Spieler des Jahres ist. Ist er auch, müssen wir ganz ehrlich sein, weil Sinner halt gesperrt war, 3 Monate nicht dabei war. Aber für mich ist er schon, obwohl er mehr Niederlagen hat als Sinner, obwohl er in den allermeisten Statistiken hinter Sinner liegt, hat er, und das muss man dann wahrscheinlich sagen, das Tiebreaker-Match bei den French Open für sich entschieden und kriegt deswegen von mir hier die Goldmedaille.
Ja, da kann ich komplett mitgehen, was du gesagt hast. Und am Ende ist es völlig egal, warum Jannik Sinner zwischendurch 3 Monate ausgesetzt hat. Die meisten Titel hat Carlos Alcaraz geholt. Und deswegen ist er für mich dann auch der Spieler des Jahres 2025. Auch wenn ich sage, das sind die beiden Co-Vorsitzenden dieses Herrentennis momentan. Und ja, wir haben ja am Anfang im ersten Teil auch schon darüber schon gesprochen.
Ja, man kann schon noch mal drauf gucken. Eine sehr interessante Statistik bei Sinner, finde ich, man, der hat jetzt schon 5 Grand-Slam-Finals hintereinander erreicht. Also da stoßen wir schon in hohe Dimensionen vor. Schafft er jetzt in 2026 noch mal 4 Grand-Slam-Finals? Und ich würde nicht dagegen wetten, weil wer soll ihn bei Grand-Slams schlagen, außer Alcaraz? Dann hätten wir hier natürlich schon mal Spektakuläres. Und die beiden Saisons zusammengenommen, die er jetzt hatte, 2024 und 2025, die sind herausragend. Die halten mit bei den Federers und Djokovics und Lendls und Borgs dieser Welt. Er hat halt nur nicht so viel Grand Slams wie die anderen geholt. Er hat auf jeden Fall die Doping-Geschichte, die damit reinspielt, die dürfen wir nicht vergessen. Und das tut halt dann doch schon so ein klein bisschen den Glanz von nehmen. Allerdings ist er halt wirklich auf einer Dominanz unterwegs. Wenn er die nächstes Jahr so umsetzen kann, und ich gehe davon aus, dann sollte er wieder die Nummer 1 werden. Und dann gewinnt er nicht unbedingt alle großen Matches gegen Alcaraz, aber dann ist er wahrscheinlich für die allermeisten unschlagbar. Ich meine, er hat gegen Alcaraz in diesem Jahr verloren, er hat gegen Bublik verloren und er hatte die Aufgabe in Shanghai gegen, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, gegen irgendwen hat er aufgegeben, weil er völlig entkräftet war, sonst hat er keine Matches verloren. Und das ist ja das Abgefahrene und ich traue ihm das im nächsten Jahr genauso zu. Alcaraz weiß ich nicht, ob er dieselbe Konstanz finden kann, aber er ist schon sehr konstant geworden. Er steht da ein bisschen im Schatten von Sinner, hat aber die wichtigen Matches und die großen Turniere gegen Sinner gewonnen.
Gute 32.000 Euro Frage. Wer war der Spieler, der in Shanghai gegen Jannik Sinner gewonnen hat? Tellen Kriegsbauer.
Hätten wir jetzt auch vom Jahr nicht unbedingt gedacht.
Wer ist für dich die Bronzemedaillengewinnerin, was die Spielerin des Jahres angeht?
Ja, jetzt habe ich einen alten Olympiatrick angewendet, habe 2 Bronzemedaillen
gezogen. Oh, der feine Herr.
Ja, weil ich mir nicht, also ich wollte es Anisimova geben. Und dann habe ich aber gesehen, die Bilanz mit Goff ist halt schon sehr, sehr ähnlich. Einer hat 47 Matches gewonnen, einer hat 48 gewonnen. Beide haben 10-mal gegen Top-10-Spielerinnen gewonnen. Beide haben 2 Titel gewonnen. Anisimova ist natürlich die spannendere, interessantere Geschichte. Er hat dann, muss man sagen, wirklich in der zweiten Jahreshälfte die WTA-Geschichte halt mitgeschrieben. aber Goff hat halt die French Open gewonnen. Mhm. Und da ich Świątek, das kann ich jetzt schon sagen, auf Silber ziehen musste, fast nach ihrem Wimbledon-Titel, denn sind wir ehrlich, die hat nicht so viel bessere Bilanzen als Anisimova und Goff, hätte sie Wimbledon nicht gewonnen, wäre sie wahrscheinlich aus den Medaillen rausgefallen, habe ich halt den Trick genommen, 2 Bronzemedaillen an Anisimova und Goff zu vergeben.
Goff war bei mir 200stel vor Amanda Anisimova, die ganz knapp nur Blech hatte. Auf Platz 5 ist Madison Keys. Aber am Ende schlagen Grand-Slam-Titel auch die Geschichte, dass man das zweite halbe Jahr mitbestimmt hat. Und Coco Gauff hat diesen Titel bei den French Open geholt. Für mich ist auch Platz 2 Iga Świątek mit ihrem Doppel Wimbledon und Cincinnati. Und für mich ist die Spielerin des Jahres auch dieses Jahr Aryna Sabalenka, weil wer so eine Konstanz hinlegt und ja, in den großen Finals bis auf die US Open dann unterlegen war und trotzdem ist sie immer wieder zurückgekommen und trotzdem war sie die Spielerin, die man besiegen musste, um hier große Turniere zu gewinnen, ist für mich, sie ist vielleicht nicht die ganz klare Nummer 1, aber sie ist für mich die Spielerin des Jahres und weil sie die konstanteste Saison abgeliefert hat.
Ja, und ich würde sagen, es war eine sehr gute, keine legendäre Saison. Mhm. Da hätte wahrscheinlich noch ein Grand-Slam-Titel zu gefehlt. Am Ende hat sie auch 12 Niederlagen. Das ist jetzt natürlich nicht viel, aber wir sehen, Alcaraz hat 9, Sinner hat 6. Sie hat zwischendrin auf einem ähnlichen Level gespielt wie die beiden, aber hat halt die großen Matches nicht für sich entscheiden können. Und hat ein Australian Open-Finale verloren, was nicht sein musste. Also Keys hat es ihr aus der Hand genommen, war die bessere, aber muss sie natürlich nicht verlieren. French Open muss sie auch nicht verlieren. Wimbledon war da eine knappere Nummer. Das war das Halbfinale. Da glaube ich eben auch nicht, dass sie Świątek geschlagen hätte. Aber darüber hinaus hat sie überragende Bilanzen. 15 Siege gegen Top-10-Spielerinnen. Das ist 5 mehr, als jede andere Spielerin geschafft hat. Sie hat mehr Titel als die anderen geholt. Also sie ist für mich auch dieses Jahr die klare Nummer 1. Świątek hat vermutlich das Schwächste ihrer letzten 4 Jahre gespielt, was irgendwie kurios ist. Aber sie hat viele Niederlagen, viel mehr Niederlagen gehabt, als sie sonst hatte. 17 Mal verloren, viele davon der ersten Jahreshälfte. Das war immer noch eine Top-10-Saison, aber sie ist halt verwundbarer geworden gegen Top-10-Spielerinnen. Nur noch eine Bilanz von 9-8, da hat sie in früheren Jahren teilweise komplett dominiert und da sind einige rangekommen. Also ich meine, in diesem Jahr ist sie von fast jeder Spielerin in den Top-10 mindestens einmal geschlagen worden und von daher diese näher dran. Trotzdem ist sie noch die Spielerin des Jahrzehnts und wird es am Ende wahrscheinlich auch bleiben. Ich gehe davon aus, sie holt weiterhin Grand-Slam-Titel, aber im Moment ist Sabalenka die Nummer 1 und auch die Gejagte für mich.
Ja. Ich habe Amanda Anisimova allerdings in einem anderen Award, den Jasmine Paolini Aufstellerin des Jahres Awards. Sie hat quasi das gleiche Jahr wie Jasmine Paolini 2024 gehabt, nur mit 2 anderen Grand Slams. Sie stand in 2 Grand Slam-Finals hintereinander. Nach der Geschichte mit dem Tod ihres Vaters, dass sie sich selber dann rausgenommen hat aus dem Tennis, dass sie dann wieder angefangen hat, und ich habe die Geschichte häufig erzählt, letztes Jahr in Wimbledon in der 3. Quali-Runde gegen Eva Lys noch ausgeschieden. Dieses Jahr bestimmt sie das 2. Halbjahr dieses Tennis, dieses Frauentennis, so mit, dass sie für mich da die Spielerin des Jahres ist. Und ich habe dort dann auch unterschieden zwischen Comeback-Spielerin und Aufsteigerin des Jahres. Da habe ich bei der Comeback-Spielerin noch eine andere. Für mich, das ist natürlich auch ein Comeback gewesen, was Amanda Anisimova da gehabt hat. Aber da sie noch nicht so alt ist und da sie noch sehr viel Karriere hoffentlich vor sich hat, habe ich sie als Aufsteigerin des Jahres gehabt.
Keine der 3 Medaillen bei mir bekommen. Kann einmal durchgehen. Bronze habe ich an Clara Tauson vergeben, mit der ich ja häufig sehr streng bin, an deren Potenzial ich nicht wirklich glaube. Muss dann aber schon eingestehen, sie hat es geschafft von Rang 50 auf Rang 12. Hat einen tollen Saisonstart gehabt, war jetzt bei den Grand Slams nicht immer ein Faktor. Beste Resultat war ein Achtelfinale in Wimbledon. Auf der anderen Seite hat sie dann in Kanada Świątek geschlagen und da das Halbfinale erreicht. Sie war in allen Phasen der Saison mal irgendwie da. Ist an den Top 10 dran. Ich glaube nicht, dass sie einen endgültigen Sprung dahin schafft. Aber ich muss zugestehen, dass das eine gute Saison von ihr war. Auf Silber habe ich Janis Tien gesetzt aus Indonesien. Wahnsinniger Aufstieg von 522 auf 53. Sie hat an den ersten 3 Grand Slam Turnieren gar nicht teilgenommen. Hat fast wirklich bis in den Spätsommer nur kleinste und kleine Challenger-Turniere gespielt, hat dann aber schnell den Sprung in die Top 100 geschafft, hat bei den US Open eine Runde gewonnen, ist sicherlich eine fürs nächste Jahr, also von 522 auf 53, und dann habe ich den Titel Aufsteigerin des Jahres am Ende einem Boko gegeben, die von 333 auf 18 gesprungen ist. Die wird auch in meinen Predictions gleich vorkommen. Die hat, muss man sagen, meinen Grand Slams noch nicht so überzeugt. Einmal dritte, einmal zweite, einmal erste Runde, einmal die Quali. Aber bei der deutet ganz, ganz viel darauf hin, dass die oben wird bleiben können. Und für mich war sie die Aufsteigerin des Jahres.
Valide Argumente. Also da will ich überhaupt nicht widersprechen. Und dass du diesen auch etwas rechnerischen Ansatz dann mit reinbringst, ist natürlich auch eine Geschichte. Bei mir ist es bei Victoria Mboko so, sie hat jetzt dieses unglaublich gute Turnier gehabt in Montreal, aber danach kam dann noch nicht so richtig viel in der Weltrangliste. Wie gesagt, sie ist unter den Top 20, ist alles kein Problem, aber da muss ich dann sagen, dass ich für mich als Spielerin des Jahres, als Aufsteigerin des Jahres, dann Amanda Nisimova hatte. Bei den Aufsteigern habe ich eine Co-Gold-Medaille vergeben. Ich habe keine Bronzemedaille vergeben und auch keine Silbermedaille, ich habe eine Co-Gold-Medaille vergeben. Und bei beiden bin ich mir noch nicht so sicher, wie weit es noch weitergehen wird. Ich habe die Co-Gold-Medaille an Jakub Menschik und an Flavio Cobolli gegeben für die Aufsteiger des Jahres, weil beide in diesem Jahr nachhaltig von sich reden haben machen lassen. Und bei Jakub Menschik kam dieser Titel in Miami und danach aber dann auch nicht mehr so richtig viel. Und die beiden haben gegeneinander gespielt in Wimbledon dann auch noch. Da hat damals Cobolli klar gewonnen. Und Cobolli hat meiner Meinung nach eine größere spielerische Entwicklung in diesem Jahr gemacht. Und das ist für mich der Eindruck, der am Ende hängen bleibt. Ich glaube, dass Menschik mit seinem Aufschlag auch ein Top-10-Kandidat sein könnte. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen mit Leuten wie Hubert Hurkacz etc., dass das durchaus Potenzial hat, um in die Top-10 zu gehen. Bei Cobolli bin ich gespannt, ob er dieses spielerische Element, was er hat, als körperlich unterlegener Spieler gegenüber den anderen Spielern, ob er das dann auch wird weiterbringen können.
Ich habe ganz andere Spieler.
Oh ja.
Also, das ist doch gut. Ich habe die Blechmedaille an Gabriel Diallo vergeben, von dem ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht in den Bold Predictions drin, aber das garantiert ein Kandidat, der mal ein Viertelfinale in Wimbledon oder so holen kann. College-Spieler mit einem Wahnsinnsaufschlag, ziemlich athletisch. Ja. Bronze habe ich an Vacherot vergeben, der von 140 auf 31 gegangen ist. Ja. Mache ich gleich auch noch eine Bold Prediction. Da war natürlich nicht viel in den ersten Monaten, das muss man sagen. Aber ich wollte ihm schon irgendwie Anerkennung zuteil werden lassen für den tollen Titel in Shanghai. Und dann habe ich auf Silber Leonard Hien gesetzt. Der ist unter die Top 30 der Weltrangliste gegangen. Zudem habe ich gleich auch noch eine Bold Prediction. Und Gold musste ich an Fonseca geben. Also das ist, glaube ich, jemand, der mit ziemlicher Sicherheit oder der mit absoluter Sicherheit, wenn keine Verletzung dazu kommt, in die Top 10 gehen wird. Das war jetzt auch ziemlich erwartet, was hier passiert ist. Vielleicht war es sogar zwischendrin ein bisschen enttäuschend, als er eine eher schwächere Phase über so 3-4 Monate hatte. Dann holte er aber aus dem Nichts nochmal den Titel in Basel. Das war schon beeindruckend und darum kriegt er von mir die Goldmedaille.
Auch das ist völlig gerechtfertigt. Ich glaube, für alle fünf gibt es hier Argumente in diesem Segment, oder?
Ja, wir können vielleicht sogar noch Arthur Rinderknecht erwähnen, der irgendwie auf seine älteren Tage auch nochmal ein Jahr rausgehauen hat.
Hat ein super Jahr gespielt, ein super Jahr,
Arthur Rinderknecht. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber schon beeindruckend.
Ich glaube ja, ich weiß, also das können wir jetzt auch noch in den Bold Predictions dann gleich mit unterbringen. Ich glaube, dass das Valentin Vacherot und seine Leistung eher eine Eintagsfliege ist. Also, wie gesagt, ich möchte das in keiner Weise kleinreden, seinen Titel in Shanghai. Und das ist alles in Ordnung gewesen. Aber ich glaube, dass das eher ein einzigartiges Ereignis bleiben wird. Und er hat selber davon gesprochen, irgendwann brauche ich mal diese Woche, hat sich dann eingeschrieben, es ist die Geschichte des Jahres. Er hat sich gemeldet für Shanghai, war zwei draußen aus der Qualifikation raus, ist dann reingekommen in dieses Turnier, in die Quali gegangen und dann geht er so durch. Das ist für mich eine der super Geschichten des Jahres. Wie nachhaltig das ist die Frage. Ist ihm völlig egal, weil er hat jetzt seinen großen Titel. Aslan Karatsev hat zwischendurch auch ein halbes Jahr fantastisch gespielt. Von dem hören wir auch nichts mehr. Und auch dem wird das egal sein, nachdem er da zwischendurch ein halbes Jahr alles an die Wand gespielt hat. Ich habe noch die Kategorie Comeback-Spieler. Die hast du nicht vorbereitet. Gut. Da habe ich Belinda Bencic als Comeback-Spielerin. Da hätte ich natürlich auch noch Madison Keys mit reinbringen können. Bei Belinda Bencic kommt jetzt allerdings dann dazu, dass sie Mutter geworden ist und kurz nachdem sie wieder auf die Tour zurückgekommen ist, wirklich wieder gezeigt hat, was sie für eine für eine Kraft in diesem Tennis sein kann. Und deswegen ist, glaube ich, Belinda Bencic für mich die Comeback-Spielerin. Und Comeback-Spieler, das müssen wir jetzt einfach nochmal erwähnen, Alexander Bublik, was der für ein Jahr hingelegt hat, nachdem er in Indian Wells erstmal in Las Vegas eine Sauftour brauchte, um dann mal wieder klarzukommen. Er hat gesagt, wenn ich im Mai nicht ordentlich spiele, dann falle ich hier aus den Top 200 vielleicht sogar raus, weil dann Punkte weggefallen wären. Und dann legt er so los und ist am Ende unter den Top 20 der Weltrangliste. Das ist für mich ein ganz, ganz klares Comeback des Jahres. Und das ist für mich der Comeback-Spieler des Jahres.
Und wäre es eine Bold Prediction, wenn er das nächste Jahr in Top 10 beendet?
Ja, das wäre für mich eine Bold Prediction. Ja.
Also ich habe es nicht, aber ich glaube, es wäre eine.
Ich möchte noch eine Kategorie reinbringen, die ich mir heute überlegt habe. Das beste Spielerinnen-Spieler-Interview nach einem Match. Das ist mir nachhaltig immer in Erinnerung geblieben, als nämlich Jasmine Paolini in Stuttgart Coco Gauff besiegt hatte. Hat sie hinterher ein Encore-Interview mit Andrea Petkovic gehalten und das war 5 Minuten allerbeste Laune. Wer in irgendeiner Weise niedergeschlagen ist oder nicht gut drauf ist oder so, sollte sich auf YouTube dieses Interview angucken. Es ist 5 Minuten oder 3 Minuten der pursten Lebensfreude von Jasmine Paolini, die sich so gefreut hat über den Sieg gegen Coco Gauff, die schon vorausgeschaut hat darauf, dass sie wahrscheinlich von Arina Sabalenka am nächsten Tag vom Platz geschossen wird, was nicht ganz so eingetreten ist. Aber die und Andrea Petkovic haben da 3 Minuten für die allerbeste Laune gesagt. Das wollte ich dann auch noch mit reingebracht haben in dieses.
Man kann sich auch ihren Sieg in Rom angucken.
Ja. Und im Doppel dann auch.
Man kann sich angucken, wie sie das Olympische Feuer
nach Rom gebracht hat.
Genau. Also ich würde sagen, sie hat ein fantastisches Jahr. Ist wahrscheinlich auch die Person aus dem Tennis, mit der man wirklich nicht nur bei schlechter Laune am liebsten rumhängen würde. Ich glaube, der geht's gut. Und ich glaube, die verbreitet auch gute Laune.
Ja, die ansteckend gute Laune hat Jasmine Paolini. Und trotzdem, diesen Moment wollte ich dann noch einmal hervorbringen. Sollen wir über die Matches des Jahres sprechen?
Ja, und da haben wir gerade schon abgesprochen, dass du sie raushaust und ich die Ergänzung. Du guckst einfach viel mehr Matches, vor allem in Gänze, als ich es tue. Ich meine, es ist dein Beruf. Und von daher, hau du mal raus und ich ergänze mal, was ich noch gefunden habe.
Also, bei den Frauen habe ich 2 Honorable Mentions. Einmal Achtelfinale bei den French Open. Iga Swiatek gegen Elena Rybakina. Ich habe an dem Tag gedacht, Elena Rybakina kann Iga Swiatek auch auf dem Sand besiegen. Sie führte mit 6:1 und 2:0 und dann kam Iga Swiatek wieder. Und ich habe mir heute noch mal eine längere Zusammenfassung von diesem Match angeguckt. Und ich habe viele Matches von Iga Swiatek gesehen in diesem Jahr. Ist die Spielerin, die ich mit am meisten kommentiert habe, auch in diesem Jahr. Dieser Vorhand-Topspin auf dem Sand ist nochmal ein anderer Schnack als auf dem Hartplatz. Und das war einfach wieder eine Schau, das zu sehen. Und es war ein famoses Match. Rybakina bis 5-5 im dritten Satz hat sie absolut mitgehalten und verliert dann 7-5 im dritten Satz. Und Swiatek hat dann im Halbfinale verloren. Ich habe da gedacht, na, vielleicht reißt sie das Sandplatz-Tennis nochmal rum oder ihre Sandplatz-Saison nochmal rum und holt jetzt den Titel. Aber das war ein großartiges Match.
Stimmt, Mai auch auf der Liste.
Ja, eine andere Honorable Mention ist das Finale der Australian Open. Madison Keys gegen Arina Sabalenka. Ich wollte nicht 2 Matches von Madison Keys in den Top 3 haben, deswegen ist das in den Honorable Mentions. Das Finale war auf unglaublich hohem Niveau. Arina Sabalenka auf ihrem Home-Turf bei den Australian Open muss man erstmal besiegen. Madison Keys, die vorher so viele hoch emotionale Matches geführt hat, auch im Halbfinale gegen Iga Swiatek, kommt nochmal zurück und gewinnt dieses Match auch mit 7:5 im dritten Satz mit einer Nervenstärke, die selten gesehen worden ist in diesem Jahr. Das ist für mich ist eine der Leistungen des Jahres gewesen.
Ja.
Auch da. Auf Platz 3 der meiner Matches des Jahres. Jessica Pegula gegen Arina Sabalenka in Wuhan. 3 Sätze, 2-6, 6-4, 7-6. Eins der großen Finals, das Arina Sabalenka verloren hat. Und Jessica Pegula, die Stoikerin, hat dieses Match gewonnen. Und ihr wird vielleicht dann auch immer ein bisschen nachgesagt, ja, das ist so ein bisschen das David Ferrer-Verhalten. Sie schlägt alle, die unter ihr sind, aber so die 3-4 oben über ihr, da hat sie Probleme gegen. Sie hat hier dieses Match gewonnen und das war, glaube ich, ein ganz großer emotionaler Titel für sie auch. Sie hat im dritten Satz dagegen gehalten und das haben viele Spielerinnen dieses Jahr geschafft in den Finals. Mira Andreeva war in den Wells zum Beispiel, Coco Gauff in Paris. Aber wie Pegula dieses Match dann gewonnen hat, wie es auf ihre Seite gezogen hat, alle Achtung, das war ein ganz tolles Match. Hast du auch?
Nee, hatte ich nicht.
Auf Platz 2 haben wir heute schon angesprochen. Das Match von Barbora Krejcikova gegen Taylor Townsend. Das war vielleicht nicht das technisch überragendste Match. Aber es war ein so, so emotionales Match. Es war im Louis Armstrong Stadium bei den US Open. Krejcikova wehrt 8 Matchbälle ab und zwar auf die überragende Art und Weise. 1 oder 2 Unforced Errors kamen von Taylor Townsend in den 8 Matchbällen. Die anderen hat alle Krejcikova mit überragendem Tennis abgewehrt und gewinnt dann im 3. Satz mit 6-3 hinterher. Eine völlig zerstörte Taylor Townsend, die die Welt nicht mehr verstanden hat, die bis dahin perfektes Tennis gespielt hat, im 1. Satz Krejcikova an die Wand gespielt hat, 6-1. Und dann kann sie diesen einen Punkt nicht mehr machen. Das Michael Stich, Andrei Chesnokov Syndrom, was sie dort gehabt hat. Und sie kann dieses Match nicht nach Hause bringen. Krejcikova in ihrer ultra coolen Art bringt das nach Hause. Ist für mich das Match des Jahres auf Platz 2, weil es eine unglaubliche Dramatik hat.
Silbermedaille quasi für die beiden.
Silbermedaille.
Ob die sich freuen würden, zusammen eine Silbermedaille anzunehmen.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein. Und die Goldmedaille, das haben wir gerade angesprochen. Madison Keys gegen Iga Świątek im Halbfinale bei den Australian Open dieses Jahr. Also mir bleibt da nicht viel übrig, als zu sagen, Chapeau, wie Madison Keys. Du hast vorhin im ersten Teil, glaube ich, auch angesprochen, die Asse, die Madison Keys dort geschlagen hat in den allerwichtigsten Situationen, die wohnen mietfrei jetzt im Kopf von Iga Świątek. Im 3. Satz hat sie nochmal so eine Pause gemacht, eine längere, wollte Keys aus dem Konzept bringen, aber die war so bei sich in diesem Match, die war so gut, die war so entschlossen, ihre Vorhand hat so gut funktioniert, der Aufschlag natürlich auch. Es war ein Match auf allerhöchstem Niveau, dieses Publikum ist mitgegangen und ganz ehrlich, und da muss ich dann auch nochmal ein bisschen angeben, das bei 22, 23 Grad abends in Melbourne auf einem Donnerstagabend zu erleben und erleben zu dürfen, also ist dann doch nochmal was. Ja, ich kenne jemanden, sehr relativ gut, der das erlebt hat. Und das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack. Das war ein ganz, ganz großartiges Match.
Stimme ich zu, war natürlich auch auf meiner Liste. Ich werfe noch ein paar kurze rein, die meisten haben wir auch schon erwähnt. Goff Sabalenka, alleine wegen dem Drama, also das French Open Finale, glaube ich, können wir schon einmal erwähnen. Mboko gegen Osaka in Montreal, einfach wegen der Stimmung. Und das Match ist so gekippt und die Leute sind dann so auf Mbokos Seite gewesen, zusammen mit diesem Halbfinale gegen Rybakina. Das war halt irgendwie der Zauberlauf und die Stimmung war so gut, auch wenn die Qualität jetzt nicht immer überragend war. Aber muss es ja auch nicht immer. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Andreeva gegen Sabalenka in Indian Wells. War richtig gut, wenn man auch überlegt, was Andreeva da geleistet hat. Dann unter kuriosestes Match des Jahres fällt vielleicht Iala gegen Świątek, dass Iala wirklich Świątek besiegt hat. In Miami war das, das war einfach schräg. Und dann hat man noch Boisson gegen Andreeva in Paris. Auch da war die Stimmung halt überragend gut. Und dann werfen wir noch in die Runde Sabalenka gegen Siegemund. Haben wir jetzt schon zweimal, glaube ich, angesprochen. Aber es war natürlich auch einfach ein hochunterhaltsames Match, dass Sabalenka da einen Weg rausgefunden hat. Chapeau. Und Siegemund, wenn man jetzt überlegt, wo das passiert ist, wahrscheinlich die beste Leistung ihrer Karriere.
Ja, das, glaube ich, können wir wirklich so sagen. Andreeva gegen Boisson ist tatsächlich eine gute Geschichte. Das habe ich auch live im Stadion miterlebt. Diese Stimmung unter dem Dach des Châtrier, es hat geregnet an dem Tag, war unvergleichlich. Und die Franzosen können sehr, sehr unnachgiebig sein, wenn einer der ihren spielt.
Es hatte ein bisschen was Scheiterhaufen-Vibes, ne?
Ja,
also sie hätten Andreeva jetzt auch auf dem Scheiterhaufen.
Ja. Und wie Andreevas Nerven unter diesem Eindruck dieses Matches und des Publikums einfach komplett zusammengebröselt sind. Das konnte man dann ja auch live mitverfolgen. Und sie konnte am Ende, brachte sie kaum einen Ball mehr rein. Und Boisson hat das für sich nutzen können. Boisson, keine Spielerin wie jetzt, ich sag mal, Hugo Gaston oder wie heißt er? Corentin Moutet, der das für sich zu nutzen weiß, sondern eine Spielerin, die auch eher cool ist, die vor diesem Turnier ja auch nicht wusste, wie ihr geschieht, die das dann so für sich nutzen konnte. Ja, atemberaubend. Also, unsere Matches des Jahres. 2 Honorable Mentions habe ich auch für die Herren. Das eine ist, das haben wir heute schon erwähnt oder im ersten Teil erwähnt, Alex de Minaur gegen Alejandro Davidovic Fokina. Hochunterhaltsames Match. Davidovic Fokina, es gibt auf Twitter noch immer den Account Did Foki Fall, gerade in der Sandplatzsaison sehr wichtig, wenn er einfach mal wieder hinfällt, wenn sein T-Shirt einfach dreckig ist. ist ein hochunterhaltsamer Spieler, ist, glaube ich, auch einer der netteren Spieler auf der Tour, hat gegen Alex de Minaur alles richtig gemacht. Und de Minaur hat seinen Teil dazu beigetragen, dass dieses Match so großartig geworden ist, hat den zweiten Satz 6-1 gewonnen. Im dritten Satz führte Davidovic Fokina mit Break, hat zwei Matchbälle, kann die beide nicht nutzen. De Minaur gewinnt dieses Match noch mit 7-6, muss hinterher einen völlig am Boden zerstörten Davidovic Fokina wieder aufpäppeln. Und für mich ist Alex de Minaur ein Garant dafür für hochunterhaltsame Matches, wegen seines Spielstils, da, weil er so viel zurückbringt. Er ist nicht der offensiv charismatischste Spieler, den es gibt auf der Tour. Da gibt es sicherlich deutlich bessere. Aber er kann so viele Matches so unterhaltsam machen. Und das hat er in diesem Fall gezeigt.
Naja, und er ist halt ein Top-10-Spieler, der es einem nicht einfach macht. Es gibt Spieler in den Top-10, da kannst du mal gegen gewinnen. Den gewinnst du nicht einfach so, sondern dann hast du es dir hart erarbeitet. Ja. Und da weiß ich nicht, ob er noch in einem Jahr drinstehen wird in den Top 10 oder in 2 oder 3. Aber er hat sich wesentlich weiter nach oben gearbeitet, als man, denke ich, zwischendrin annehmen konnte. Und ist auf jeden Fall einer der zähesten Spieler in den Top 100 und in den Top 10.
Ja. Zweite Honorable Mention ist aus dem Queens Club. Carlos Alcaraz gegen Jaume Munar. Jaume Munar hat dieses Jahr, und den haben wir noch gar nicht erwähnt, hat dieses Jahr eine wirklich richtig anständige Saison gespielt, hat auch bei den Davis Cup Finals nochmal überzeugen können, und Munar hat hier den zweiten Satz im Tiebreak, ich glaube 15-13 gewonnen. Auf jeden Fall war es ein atemberaubender Tiebreak, den die beiden gespielt haben. Und am Ende 3 Stunden und Alcaraz gewinnt mit 6-4, 6-7, 7-5. Das war ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Das hat großen, großen Spaß gemacht und das Publikum ist natürlich etwas distinguierter im Queens Club, aber es war sehr begeisterungsfähig an dem Tag und hat das Match sehr gerne angenommen. Es war ein hochunterhaltsames Match. Das hat der Kollege Julian Jan dabei bei Sky kommentiert und der war auch ganz begeistert während des Matches. Ich habe auch heute davon nochmal eine längere Zusammenfassung geguckt.
Ja, gucken, ob Alcaraz jetzt in Top 3 nochmal vorkommt.
Ja, er kommt nochmal drin vor. Dann habe ich sogar, Entschuldigung, ich hatte Sinner gegen Alcaraz natürlich nicht mit dabei. Dann habe ich sogar noch eine dritte Honorable Mention. Und das ist nämlich auch nochmal Alex de Minaur gegen João Fonseca in Miami. Miami quasi in brasilianischer Hand. Und Alex de Minaur bleibt so cool und gewinnt am Ende 5-7, 7-5, 6-3 in so einer aufgeheizten Atmosphäre wie in Miami gegen einen so aufgeheizten João Fonseca, war für mich eine der Leistungen des Jahres und Alex de Minaur hier auch nochmal bei den Honorable Mentions dabei.
Er wird sich freuen.
Er wird sich auf jeden Fall freuen. Auf Platz 3 bei meinen Matches des Jahres, Lerner Tien gegen Daniil Medvedev. Ich habe es am Anfang des Podcasts schon erwähnt, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es jetzt noch mal in einer längeren Zusammenfassung gesehen. Das Spiel ist auch nicht unbedingt dafür gedacht, dass es die ganz, ganz, ganz große Klasse entwickelt hat. Aber es war hochdramatisch. Es war mal wieder ein Match, das Daniil Medvedev spät in der Nacht beendet. Es war auch gegen Emil Roussevori, ich glaube, letztes Jahr war es so. Er hat es verloren nach einem vierten Satz, den er mit 6-1 gewinnt, wo ich gedacht habe, niemals verliert er, nachdem er 0-2 Satzrückstand aufgeholt, gegen so einen jungen Spieler, gegen Lerner Tien, das verliert er nicht. Und er verliert es dann im Tiebreak, im Match-Tiebreak des fünften Satzes nach 2 Uhr. Und Lerner Tien war hinterher super glücklich und wir haben am Ende einen einzigen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier für Daniil Medvedev gehabt. Eine ganz komische Saison für ihn.
Also war auch auf meiner Liste drauf. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Welche der 5 du jetzt draufsetzt?
Auf Platz 2. Und das ist jetzt keine Hipster-Aussage oder kein Hipster-Tipp von mir. Das ist aber ein Spiel, was vielleicht so ein kleines bisschen unter ferner Liefen bei vielen läuft. Dritte Runde US Open. Alexander Bublik gegen Tommy Paul. Das ist ein Festival des Shotmakings. Ich bin, was Tommy Paul angeht, immer so ein kleines bisschen zwiegespalten. Ich glaube, er ist nicht der charismatischste Typ. Aber er hat die Fähigkeit mit seinem Spiel, diesem flachen Spiel, gerade auf schnelleren Plätzen, für sehr viel Unterhaltung zu sorgen. Und das hat er geschafft hier in diesem Match gegen Alexander Bublik. Ist ein Spiel gewesen mit so vielen Winnern, mit so vielen herausragenden Ballwechseln und wie gesagt, ein Festival des Shotmakings. Für mich die Nummer 2 in diesem Jahr. 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-1 am Ende für Alexander Bublik gegen Tommy Paul, dem so ein kleines bisschen die Puste ausging im fünften Satz. Aber das war auch so mal wieder so ein Zeugnis des neuen, seriösen Alexander Bublik.
Hatte ich nicht auf der Liste.
Aha. Dann sag mir, bevor wir über Platz 1 sprechen, noch deine anderen 3 oder 4 Matches.
Ja, ich hatte noch Djokovic Alcaraz drauf von den Australian Open, einfach weil es natürlich irgendwie ein monumentales Match war, weil ja noch nicht klar war, wohin entwickelt sich das Herrentennis jetzt wirklich endgültig, und man konnte auch annehmen, vielleicht kann Djokovic oben doch nochmal aufschließen, nachdem er das Match gewonnen hat, war dann allerdings im nächsten Match schon körperlich nicht mehr in der Lage, länger als einen Satz mitzuhalten gegen Zverev, und so war es dann ja auch für den Rest des Jahres, also stets ins Halbfinale gekommen und dort dann fast locker jedes Mal besiegt worden. Dann habe ich Djokovic nochmal gegen Musetti in Athen. Das war halt einfach auch gute Stimmung. Djokovic hatte Spaß dran. Musetti hat um sein Leben gekämpft, also zumindest in Anführungszeichen um sein Leben gekämpft. Dann musste ich hier nochmal Wacharuranda-Knecht reinnehmen, einfach weil es so kurios ist, dass die beiden ein Masters-Finale gegeneinander gespielt haben. Andere Matches in dem Turnier waren unterhaltsamer, auch wegen der Hitze, die ja viele einfach zur Aufgabe gezwungen hat. Aber das steht halt für was. Dann habe ich hier noch Fritz gegen Impeshi Perica aus Wimbledon. Das hätte Impeshi Perica gewinnen können, ohne jemals auch nur einem Break nahe zu kommen. Und das hat Fritz dann für sich entschieden. Und dann, eins, das mir aufgefallen ist, erst heute wieder Alcaraz gegen Fies in Monte Carlo. Das
war
sehr unterhaltsam. Da sah es auch so aus, als wenn Fies ein echter Faktor auf dem Sand werden könnte. War dann ja auch bis zu den French Open, wo er dann zwar noch in der ersten Runde gegen Munar gewonnen hat, aber dann seitdem nicht mehr hat spielen können. Und da hat Fies gezeigt, der ist unter Umständen auch in der Lage, da oben hinzukommen.
Ja, das ist ein guter Call. Also eine meiner Bold Prediction ist, dass wir, solange wir diesen Podcast noch machen, ich Giovanni Impeshi Perica niemals in meinen Matches des Jahres haben werde. Also das kann ich sehr, sehr versprechen, dass ich den niemals in meinen Matches des Jahres habe. Es ist kein Diss gegen sein Spiel oder so, aber er ist so sehr von seinem Aufschlag abhängig. Das Match ist so sehr von seinem Aufschlag abhängig, dass es wenig Platz für das ganz große Drama etc. geben wird. Und es war großes Drama gegen Taylor Fritz, aber ein Spiel, das ich eher so beiläufig dann am Ende geguckt habe.
Das ist natürlich in einem Kontext passiert. Es war der Tag, wo Zverev rausgeflogen ist, Medvedev rausgeflogen ist, wo sich die Herren, das Herrentableau wirklich geöffnet hat und sah so aus, als wenn es auch Fritz erwischt. Und dann hätte im Halbfinale auch wirklich einen absolut überraschenden Namen stehen können. Danach hat Fritz ja auch ins Halbfinale geschafft. Und das Match hat dazu beigetragen, 2-1, dass abgebrochen wurde wegen Dunkelheit. Ich glaube, auch eher zum Vorteil von Fritz. Und dann am nächsten Tag beendet wurde. Und für mich stand so ein bisschen für die erste Woche von Wimbledon.
Und dann lass uns jetzt nochmal über das Match des Jahres sprechen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Match, das unangefochten, eindeutig auf Platz 1 dieser Matches des Jahres ist. Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner bei den French Open 2025. Und auch jetzt kann ich dann nochmal sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich einen Beruf habe, in dem ich dieses Match gucken konnte. Auch wenn ich nach 2 Sätzen meinen Platz auf der Pressetribüne verlassen habe, um dann einen Artikel zu schreiben für die Sportschau, habe ich nach dem 4. Satz gedacht, ach komm, vielleicht guckst du dann doch nochmal den Rest lieber auf der Tribüne. Das habe ich dann gemacht, und die ersten beiden Sätze sind nicht Match des Jahres kompatibel gewesen, weil da war Jannik Sinner der bessere Spieler als Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz allerdings lag dann im 4. Satz, im 3. Satz, Entschuldigung. Im 4. Satz hatte er 3 Matchbälle gegen sich. So, den 3. Satz gewinnt er noch mit 6-4. Im 4. Satz lag er mit 3 Matchbällen zurück, und alle haben gedacht, das wird jetzt Jannik Sinner nach Hause bringen. Und der 2. Matchball, über den haben wir damals auch schon gesprochen in unserem Podcast nach den French Open, da wird Jannik Sinner ein paar Tage schlecht geschlafen haben. Er hat seine Lehren daraus gezogen, er hat dann in Wimbledon gewonnen. Aber dieses Match hätte er nie und nimmer verlieren dürfen. Und wie der 5. Satz abgelaufen ist und wie die beiden sich am Ende dann auch im Match-Tiebreak noch die großartigen Ballwechsel um die Ohren gehauen haben, wie es zwischen den Sätzen keinerlei Satzpausen gab, wie es in diesen 5 Sätzen keinerlei Diskussion mit dem Schiedsrichter gab. Es war pures Tennis, und es war kein 6-Stunden-Schinken oder so. Es war ein 5-Satz-Match, das am Ende im Match-Tiebreak des 5. Satzes entschieden worden ist, und war trotzdem, ich glaube, 4 Stunden hat es am Ende gedauert. Aber es waren die 4 unterhaltsamsten Stunden dieses Tennisjahres 2025, und wir werden sollten wir Ende 2029 noch diesen Podcast machen, über das Match des Jahrzehnts sprechen, und da wird das auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter den Top 3 sein.
Kann man von ausgehen, ja.
Hast du noch was dazu beizutragen zum Match?
Nee, jetzt gehen wir zu den fehlgelaufenen Prognosen des Jahres. Also es gab auch ein paar gute, aber manche, zumindest bei mir, sind nicht gelungen. Ich kann ja mal kurz hier gucken. Bei den Herren, okay, ich habe die ersten drei Grand Slams gesagt, Sinner, Alcaraz, Sinner gewinnen. Alles klar, aber wen hatte ich eh als Finalgegner? Tsitsipas, Tommy Paul. Naja, ist nicht so gelaufen. Dann habe ich gesagt, Djokovic gewinnt die US Open und tritt zurück. Auch ja. Eher nicht passiert.
Ja, aber ich fand deine Prognosen jetzt gar nicht. Du hast durchaus auch so ein bisschen angegriffen, was deine Prognosen angeht für das Jahr 2025. Du hast zum Beispiel gesagt, dass Jack Draper die meisten Asse schlägt. Du konntest nicht ahnen, dass er ein halbes Jahr davon verletzt ist. Das konntest du nicht wissen. Du hast aber Jakob Menschik zum Beispiel in die Top Ten gebracht. Und Jakob Menschik hat einen Tausender-Titel geholt. Ich habe Jack Draper in die Top Ten getippt. Super, super bold Prediction von mir, weil er war ja 2024 quasi noch unbekannt. Das war eine meiner Prognosen. Wir hatten diese Wette, dann quasi Wette. Du hast gesagt, Eva Lüß wird am Ende unter den Top 50 sein, hast du gesagt. Plus sie wird Nummer 1 im deutschen Frauentennis sein. Ich habe Ella Seidel da als Nummer 1 gehabt und das war von dir, meine ich, ein guter Tipp. Du hast Coco Gauff als Siegerin bei den Australian Open gehabt, Swiatek bei den French Open, Rybakina in Wimbledon gegen Emma Raducanu, was ich sehr stark fand, und US Open Swiatek gegen Anisimova. Da ist Anisimova als Finaltipp ein sehr, sehr guter Tipp gewesen. So, das möchte ich aber auch mal sagen.
Ja, und dann sage ich noch den schlechtesten Tipp des Jahres, den ich hatte. Ich habe gesagt, Hannah Klugman kommt in die Top 100. Ich weiß nicht, ob sie Top 100 jemals in ihrer Karriere erreichen wird. Nach dem, was ich in diesem Jahr gesehen habe, das ist nicht gelaufen. Ich glaube, sie ist die Nummer 586 oder sowas.
Ja. Du hast auch noch gesagt, Paula Badosa und Emma Raducanu werden das Jahr in den Top 10 beenden. Ich habe gesagt, Jasmine Paolini kommt nicht in den Top 10 an. Das war eine Prognose, die bei mir
sie war in meinen Top 10. Aber es waren ehrlicherweise auch 50 Sympathiepunkte dabei. Von daher, naja.
Ich habe gesagt, dass Daria Kasatkina nicht mehr in den Top 10 sein wird und Danielle Collins ein unauffälliges Jahr haben wird. Haken dran. Das ist eine meiner Prognosen, die gut gelaufen sind. Du hast gesagt, Naomi Osaka kommt zurück in die Top 20. Auch ein guter Tipp, meiner Meinung nach. Und du hast gesagt, Sinner wird gesperrt von Februar bis Juni.
Okay, kann ich mich nicht erinnern, dass ich es gesagt habe, aber.
Ja.
Naja, passt.
Das war auch eine sehr gute Bold Prediction. Du hast gesagt, dass Iva Jovic ihren Durchbruch haben wird, beziehungsweise dass man auf sie aufpassen muss. Ich habe auf Maya Joint aufpassen gesagt. Ich habe gesagt, dass Diana Schneider Verletzungsprobleme haben wird, Mira Andreeva in den Top 10 landen wird und wir werden ein gutes Turnier von Elena Svitolina noch haben. Die hat ein richtig gutes Jahr meiner Meinung nach gespielt, ist vielleicht nicht mehr Top 5, aber und Karolina Muchova habe ich in den Top 10 gehabt. Das hat nicht ganz so geklappt, auch wegen der Verletzungen. Und ich habe gesagt, dass Stefanos Tsitsipas außerhalb der Top 10 sein wird. So. Ich habe allerdings auch gesagt, dass Alexander Zverev im Grand Slam gewinnen wird. Und da hatte ich noch gesagt, er hat die größten Chancen bei den French Open beziehungsweise bei den Australian Open. Bei den Australian Open war er jetzt nicht so weit davon entfernt. Meine erste Bold Prediction ist, entschuldige, wenn ich da jetzt einmal reingreife, 2026, wir werden kein anderes Herrenfinale bei den Grand Slams erleben als Alcaraz Sinner, vorausgesetzt, beide sind fit.
Okay, ich habe andere Leute. Ich tippe ja hier immer meine Grand Slam-Finals und meine Top 10. Ich kann mal kurz sagen, meine Grand Slam-Finals habe ich bei den Australian Open. Sinner besiegt Ogier Aliassime. Weiß nicht, ob ich das glaube, aber ich kann mir vorstellen, dass Alcaraz vor dem Finale verliert, auch wenn das für ihn sicherlich jetzt erstmal das Ziel schlechthin wird. Mhm. Dann habe ich die French Open. Sinner besiegt Alcaraz. Wimbledon habe ich Alcaraz besiegt Fritz. Und US Open. Sinner besiegt Draper. Also hätte ich immerhin drei von denen. Oder dreimal nicht Sinner und Alcaraz als Finale.
Deine Bold Prediction wäre für das Tennis eine bessere, sollte diese Bold Prediction in Erfüllung geben. Weil wenn das eintritt, was ich jetzt dir sage, dass wir viermal das Finale Sinner gegen Alcaraz erleben werden, dann werden wir ein Problem haben im Herrentennis. Und dann ist der Abstand zwischen Top 1 und 2 und dem Rest zu groß. Und dann könnte Langeweile einkehren. Und wir brauchten immer Antagonisten und wir brauchten immer dann auch Spieler, die zwischendurch mal durchgebrochen sind. Das haben wir auch bei Federer Nadal gehabt in der Hochphase. Dann kam Andy Murray, dann kam Novak Djokovic dazu. Da hatten wir ein sehr gesundes Verhältnis, auch wenn die vier das gerne unter sich aufgeteilt haben. Aber da war eine größere Dynamik drin in diesen Duellen dann. Ich glaube, dass am Ende des nächsten Jahres 2026 Jan-Lennard Struff seinen Rücktritt erklären wird.
Ich dachte schon, der sagt, da kommen die Top Ten oder so.
Nein. Er wird am Ende des nächsten Jahres wird er seinen Rücktritt erklären.
Ja, also ich glaube, für ihn wäre vielleicht ja noch ein Faktor, wenn er Olympia nochmal spielen könnte. Aber ob er so lange noch in den Top 60 bleibt, ich glaube es nicht. Und von daher könnte ich es mir auch ganz gut vorstellen.
Oder er geht auf die Doppeltour dann. Das könnte ich mir auch.
Ich glaube, dafür hat er genug verdient, oder?
Ja. Ich habe jetzt Hipster-Tipps, weil ich habe gar nicht so viele Bold Predictions mehr. Aber ich habe jetzt noch Hipster-Tipps. Ich habe mir drei Spielerinnen und drei Spieler ausgesucht, die im nächsten Jahr die Top 100 erreichen werden, die bislang noch nicht in den Top 100 waren. Mhm. Und da möchte ich bei den Frauen, möchte ich Viktoria Jimenez-Kasintseva nach vorne bringen. Die ist nicht weit davon entfernt von den Top 100. Bei der habe ich den Durchbruch jetzt schon letztes Jahr eventuell auch erwartet. Die hat ein bisschen gebraucht. Die war im Wimbledon. Ich glaube, Wimbledon hat sie bei den Juniorenrunden gewonnen. Gegen Nastassja Schunk, meine ich, war sie das.
Genau.
Da hat sie doch Wimbledon gewonnen gegen Nastassja Schunk. Und ich glaube, dass sie in die Top 100 kommen wird. Amazon Jones aus Australien kommt in die Top 100. Und das ist dann mein Hype-Tipp. Lily Tagger kommt auf jeden Fall in die Top 100 im nächsten Jahr. Wir haben schon über Lily Tagger gesprochen. Ich habe mehr Zutrauen in ihre Karriere als du bislang. Das kann sich ja auch noch ändern. Aber meine Bold Prediction ist, Lily Tagger, Amazon Jones und Viktoria Jimenez-Kasintseva werden in die Top 100 kommen. Bei den Herren habe ich auch drei Spieler. Das sind allerdings drei Tipps, wo man sagen kann, ja, Andreas, bitte. Das sagt ja jeder. Martin Landaluce aus Spanien, Nikolai Budkov-Kjær aus Norwegen, beide jetzt auch bei den Next-Gen-Finals dabei. Und Justin Engel wird auch in die Top 100 einziehen.
Alles durchaus möglich, ne? Dann gehe ich mal durch den Rest. Ich habe ja hier noch
bitte
viel auf der Liste stehen. Meine Top 10 bei den Herren. Sinner, Alcaraz, Draper, Djokovic, Fritz, Zverev, Musetti, Medvedev, Fonseca, Auger-Aliassime. Also das Erwartete, aber ich fürchte, ist auch was wir erwarten müssen. Da habe ich aber noch bei den Bold Predictions. Ich glaube, zwischen denen kommt Leonard hier in die Top 10. Halt das wirklich für relativ realistisch. Er wird auf Sand nicht viel holen, aber ich glaube, auf Rasen kann er sich noch ein bisschen steigern. Ich bin nicht überrascht, wenn irgendwann im nächsten Sommer zwischendrin in den Top 10 ist. Dann sage ich, dass Vacherot das Jahr in den Top 30 beendet. Ich glaube, dass sein Aufschlag stark genug ist, um ihn da oben zu halten. Diallo habe ich schon angesprochen. Von dem sage ich, der reicht ein Grand Slam-Viertelfinale, wahrscheinlich in Wimbledon. Dann kommt jetzt einer, von dem ich nicht mal weiß, wie man den ausspricht. Da musst du mir helfen, weil er von der Challenger-Tour kommt. Ich sage, der geht aber mindestens in die Top 50. Der hat herausragende Zahlen. Das ist Rafael Jodar.
Spricht man den? Oder? Jodar. Auch bei den Next-Gen-Finals mit dabei?
Wahnsinnszahlen. Also der hat so keine Alcaraz-Zahlen, aber nicht weiter dahinter. Und dann sage ich mal, das Fiesen Masters-Turnier gewinnt. Weiß ich, Monte Carlo oder Rom oder so. Wäre schön, wenn er wieder auf die Tour zurückkommt. Und dann gehe ich mal noch bei den Damen durch. Da habe ich ein Australian Open, Finale Świątek besiegt Sabalenka. Dann bei den French Open, Świątek besiegt Goff. Dann habe ich Wimbledon, Anisimova besiegt Sabalenka. Und dann habe ich die US Open, Mboko besiegt Wondrusova. Da bin ich wirklich relativ überzeugt von. Daher kann ich dir auch schnell die Top 10 sagen. Świątek, Sabalenka, Anisimova, Goff, Mboko, Paolini, Zhang, Rybakina, Bencic, Andreeva. Und dann hauen wir hier noch ein paar raus. Amazon Jones hatte ich auch, weil ich jemand anders haben wollte als Lily Tagger, aber dann hast du ja gleich beide abgeräumt. Dann sage ich mal noch, dass Valentova die Top 20 erreicht und da auch bleibt. Dann sage ich, dass Tien, über die hatten wir auch gerade schon gesprochen, mindestens drei Titel im nächsten Jahr gewinnt und in die Top 15 einzieht. Und Boisson beendet das Jahr unter den Top 30.
Das wäre eine coole Geschichte. Bei Vacherot bin ich zum Beispiel komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass der so ein Aslan Karatsev-Jahr hinlegt, dass der lange davon profitieren wird, dass er diesen Titel in Shanghai geholt hat. Dann glaube ich, ein unauffälliges Jahr hinlegt und dann am Ende fallen die Punkte raus und dann wird er nur noch auf Platz 70 sein. Ich glaube, dass das nicht nachhaltig sein wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und es ist garantiert nichts Persönliches, was ich gegen Valentin Vacherot habe. Es ist rein das, was ich gesehen habe von ihm. Ich habe ja schon seit 2 Jahren mit dem Kollegen von Sky, Paul Häuser, eine Wette, ob Hugo Humbert mal in die Top 10 einziehen wird. Ich sage nach wie vor, dass er nicht reingehen wird. Er hat gesagt, ja, das ist für mich ein ganz klarer Top 10 Spieler. Bislang gewinne ich die Wette noch. Aber das werden wir dann im nächsten beziehungsweise in den nächsten Jahren sehen. Ja, das war's mit diesem zweiten Teil dieses Podcasts. Das war der 97. Podcast 2025 von Chip and Charge. Es kommt jetzt eine Ansage, die wir seit 2-3 Jahren eigentlich jedes Jahr machen. letztes Jahr haben wir gesagt, wir haben jetzt 95 Podcasts gemacht, wir wissen nicht, ob wir im nächsten Jahr das wieder hinkriegen. Wir haben es wieder hingekriegt. Es kommt noch ein 98. Podcast dieses Jahr. Wir werden dann 98 Podcasts gemacht haben für dieses Jahr 2025. Ob wir und wie wir 2026 weitermachen, das steht so in den Sternen, wie es noch nie in den Sternen gestanden hat. Es liegt nicht an mir. Meine persönliche Situation, meine berufliche Situation ist so, dass ich mit dem Tennis quasi verwachsen bin und dass auf jeden Fall 2026 für mich dann auch natürlich ganz normal weitergehen wird mit dem, was ich bis jetzt mache. Bei Philipp ist die berufliche Situation eine volatilere. Und da müssen wir dann einfach jetzt mal so sagen und so ehrlich sein, so wie wir es dieses Jahr abgerissen haben, wird es aller Wahrscheinlichkeiten nach 2026 nicht laufen. Wir werden die Australian Open noch so gut wie möglich abdecken. Danach wird es wahrscheinlich dünner werden. Willst du dazu noch was sagen? Oder?
Ja, also du hattest ja schon recht. Ich meine, wenn es nach dir ginge, würden wir mindestens jede Woche einen machen.
Ja, genau.
Zwei. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, weil du arbeitest mittlerweile im Tennis. Es hat sich ja umgedreht, als wir vor 11 Jahren.
11 Jahren. Bald 12 Jahre, 2014 haben wir angefangen.
Ja, meine Güte, da war ich noch derjenige, der wirklich im Tennis gearbeitet hat. Dann hat es sich über die Jahre umgedreht. Und für mich haben sich eben beruflich ein paar Sachen verändert. Ich hatte häufig, obwohl ich selbstständig war, immer so ein, zwei Anker, die dann auch dafür gesorgt haben, dass ich viel zu Hause war und dann auch viel Podcasts machen konnte. Das wird sich im nächsten Jahr ändern. Wie das genau aussehen wird, kann ich nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall von allen 4 Grand Slams berichten, von den Australian Open wahrscheinlich am meisten. Und dann gucken wir mal exakt, wie sich das entwickelt. Es wird den Podcast auf jeden Fall geben, aber wahrscheinlich nicht in derselben Form. Er muss bei mir unter Hobby laufen. Das kann ich einfach nicht anders sagen, weil dafür bringt er nicht genug ein. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf von euch. Wir finden es fantastisch, dass ihr uns unterstützt und wir uns unterstützt. Aber wir können es jetzt natürlich nicht zu einer Priorität oder ich kann es nicht zu einer Priorität machen, weil wir müssen dann auch ehrlich sagen, jede Sendung, Vorbereitung, 3 Stunden, 4 Stunden, auch während der Grand Slams, das frisst halt einfach Zeit. Und das ging in diesem Jahr noch gut, im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht in derselben Form. Aber zumindest zum Beginn der Saison hört ihr von uns genauso wie immer. Und dann gucken wir, wie sich es im Laufe der Saison entwickelt. Und wir sind dann einfach ganz offen und transparent und nehmen euch mit, wie es laufen wird.
Also es ist ja, das kann ich jetzt mal gerade so sagen. Australian Open machen wir ja 2 Podcasts am Tag, beziehungsweise ich mache diese Nachtwache. Die ist ungefähr 1 Stunde Arbeit. Und der normale Podcast sind dann auch nochmal 1 bis 2 Stunden inklusive Vorbereitung, die das dauert. Und ich bin für die Sportschau bei den Australian Open und ich werde im nächsten Jahr natürlich priorisieren. Wenn ich einen Auftrag habe, was zu schreiben über die Australian Open, muss ich das priorisieren und muss natürlich auch zulasten des Podcasts priorisieren. Auch das wird in den nächsten Monaten, ich werde wieder bei allen 3 Grand Slams, bei den ersten 3 Grand Slams vor Ort sein, wird natürlich dann auch wieder eine Geschichte sein, wo man sagen muss, okay, irgendwas fällt hinten rüber. Und es ist so ein bisschen eine Situation wie, die Bettdecke ist immer zu kurz. Wenn wir es darauf anlegen würden, wie der Tennis-Podcast zum Beispiel in Großbritannien, dass wir Geld damit verdienen, müssten wir häufiger podcasten, müssten wir exklusive Folgen anbieten, müssten wir Sachen hinter Paywall bringen, um dann das auch mit reinzubringen. Wie gesagt, was Philipp gerade gesagt hat, kein Vorwurf. Wir finden es toll, wie ihr unterstützt, dass wir so ein bisschen was davon kriegen, aber es ist am Ende, auch da können wir mal Zahlen sagen, für uns ein 50er im Monat, den wir dadurch verdienen, durch diesen Podcast. Und das ist einfach zu wenig, um dann zu sagen, wir können mehr machen. Wenn wir mehr einnehmen. Solange wir noch nicht viele einnehmen, können wir nicht mehr machen. Und das ist eine Sache, da müssen wir tatsächlich die Prioritäten setzen und da werden wir 2026 ganz, ganz höchstwahrscheinlich nicht in dieser Form abliefern können wie in diesem Jahr. Und wie gesagt, 98 Podcasts werden am Ende gewesen sein. Alles ist kostenlos gewesen. Wir haben alles, ohne in irgendeiner Weise mit einer Paywall zu machen, haben wir gemacht. Und wir mögen den Podcast. Wir machen den Podcast seit 11 Jahren, seit jetzt fast 12 Jahren. Er ist uns auch wichtig, er ist uns sehr wichtig, vor allen Dingen, weil die Hörerinnen und Hörerzahlen in den letzten Jahren wirklich nach oben gegangen sind. Darüber freuen wir uns auch total, aber wir können es einfach nicht in diesem Umfang machen. Wenn ich sehe, was der Tennis-Podcast macht, mit der Hörerunterstützung, natürlich haben die dann auch noch den Vorteil der englischen Sprache, da gucke ich dann schon mit viel Neid rüber, das muss ich dann auch sagen.
Wir können davon ausgehen, dass die weit 6-stellig einnehmen, ne?
Ja, das also auf jeden Fall. Das haben sie in den ersten Jahren ja auch schon.
Aber es dürfte schon so sein.
Ja, und die haben inzwischen ein Produktionsteam dabei, die haben Leute, die sich um Social Media kümmern. Ich bin der, der sich um Social Media kümmert. Das muss ich dann auch noch in der Zeit machen. Und das ist nicht viel bei Blue Sky und bei Threads. Und bei Instagram mache ich noch weniger. Da wird es im nächsten Jahr hoffentlich dann wieder ein bisschen mehr geben. Aber auch das ist eine Geschichte, die dann hinten rüberfällt. Und ja, das ist das Wort zum Sonntag gewesen und das Wort zum Jahresende von unserer Seite aus gewesen. Wenn euch das trotzdem gefällt und da, das hoffen wir, dass euch das gefällt, dann freuen wir uns nach wie vor über Bewertung, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und wie gesagt auch bei Threads. Das ist der gleiche Inhalt wie bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen. Per Steady und per PayPal ist das nach wie vor möglich. Das war es mit dem vorletzten Podcast dieses Jahr. Wir melden uns pünktlich zur neuen Saison wieder und dann auch spätestens dann mit den Australian Open und unserer Auslosungsvorschau, bei der wir in 50 Vorschauen noch nie falsch gelegen haben. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und wir hoffen, dass wir uns im neuen Jahr wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.